diese typische Situation, man sitzt irgendwo in einer Talkshow oder in einem Interview oder man liest es oder man schaut es und man hat so das Gefühl, die Leute reden aneinander vorbei oder drehen sich im Kreis oder jeder hat so seine Ideologie und versucht den anderen irgendwie auf seine Seite zu ziehen und das ist so ein Kampf. Und da war ja mal unser Experiment zu schauen, inwieweit hängt das vielleicht auch mit verschiedenen Haltungen zusammen, wenn Leute eben aus zwei verschiedenen Haltungen miteinander reden, was da halt auch für ein Mismatch entsteht in der Kommunikation und wie man da vielleicht auch aktiv in der journalistischen Arbeit darauf hinwirken kann, dass man eben anschlussfähiger wird.
Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich, wir alle Podcast unserer Agentur Shortcuts. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com. Wir präsentieren dir heute ein Gespräch mit dem Spiegeljournalist Stefan Schulz und Martin Permatier. Wie lässt sich ein journalistisches Interview ebenso wie ein privates Gespräch so führen, dass es verbindet, Polarisierung entgegenwirkt und neue Sichtweisen eröffnet. Auch dann, wenn die Haltungen der am Gespräch Teilnehmenden ganz unterschiedlich sind. In dieser dritten gemeinsamen Podcast-Folge auf unserem Kanal tauschen sich Martin und Stefan über integrale Gesprächsführung aus. Über das Phänomen des Aneinander-Vorbeiredens und die Frage, was Persönlichkeitsentwicklung mit gesellschaftsdienlicher Berichterstattung zu tun hat. Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
Hallo, hier bei Ich, wir alle. Ich freue mich heute ganz besonders, Stefan Schulz zu begrüßen. Hallo Stefan.
Hi Martin, schön dich wiederzusehen.
Ja, du warst ja schon ein paar Mal Gast hier, weil wir beide natürlich an Themen dran sind, die noch nicht aufgehört haben. Wir haben es noch nicht gelöst, ne? Und reden heute über das anschlussfähige Interview. Wir haben ja einen Beitrag in dem letzten Buch Fühlen gehabt zum Thema Journalismus und Gefühle. Weil da hängt ja ganz viel dran, wie reden wir eigentlich miteinander, wie stellen wir die Welt so im öffentlichen Raum dar, im Journalismus. Und da interessiert dich ja auch besonders das Projekt des integralen Journalismus. Was ist das? Wo engagierst du dich da?
Also es gibt ja sehr viele progressive journalistische Richtungen. Ganz bekannte ist der konstruktive Journalismus. Etwas weniger bekannte ist vielleicht der Friedensjournalismus, der ja inzwischen konfliktsensibler Journalismus heißt. Und all diese Richtungen haben halt immer, also die wollen, glaube ich, alle vor allem einen gesellschaftsdienlicheren Journalismus machen und haben immer so einzelne Fokusse, wo sie versuchen, an einer Stelle was anders zu machen. Und ich habe mir irgendwann mal gedacht, dass ich das gerne in einem Metamodell vereinen würde und auch so eine größere Bewegung anstoßen will, wo halt diese ganzen progressiven Richtungen zusammenwirken und sich gegenseitig auch befruchten, dass man auch voneinander lernen kann. Habe da zum einen eine Community gegründet und mit inzwischen über 100 Leuten auch und andererseits eben ein Meta-Framework gebaut, was das alles miteinander vereint.
Und du beziehst es ja auch auf Haltungen bzw. die Ich-Entwicklung.
Stimmt.
Ja, weil das ja auch sprachkonstruktivistisch ist, so im Hintergrund. Das heißt, mit jeder Erweiterung unserer Haltung wird unsere Sprache komplexer, ja, differenzierter, granulierter. Und damit verändert sich auch Journalismus auf der Seite der Fragenden, ja, und der Befragten. Und das ist ja ein ganz interessantes Phänomen. Ich hatte jetzt auch gerade ein Gespräch mit Anne Schüller, die auch so ein Buch darüber geschrieben hat, dass wir neue Zukunftsnarrative brauchen. Ja, also dieses, die bessere Zukunft, die Lust auf die Zukunft, ja. Und da stellt man fest, naja, so einfach ist das ja nicht, einfach zu sagen, Mensch, Leute, seid doch mal optimistisch.
Das stimmt. Ja, genau. Also ich glaube, Gesprächsführung ist was ganz Wichtiges und auch gut, dass du es eben nochmal gesagt hast. Ich glaube, wenn ich jetzt sozusagen mein Modell irgendwie beschreiben würde in einem Satz, dann wäre das tatsächlich, also so der konstruktive Journalismus, der guckt halt auf Lösungen zum Beispiel. Der konfliktsensible Journalismus guckt auf eben konfliktsensible Gesprächsführung und der integrale Journalismus, der guckt auf Persönlichkeitsentwicklung. Und da sind natürlich die Stufen oder Haltungen ein ganz zentraler Punkt, ne? Dass man halt schaut, wo findet Entwicklung statt, sowohl im Journalisten persönlich, weil ich fest daran glaube, dass wenn sich jemand als Mensch weiterentwickelt und damit auch als Journalist, dann entwickeln sich halt auch seine Geschichten weiter. Und ich glaube, dass Journalismus halt auch ein sehr wichtiger Agent ist, der in der Infosphäre gesellschaftliche Entwicklung anstoßen kann und damit halt auch die Gesellschaft weiterbringt. Und genau, eine Sache, wo du ja auch neulich bei mir im Salon warst, wo wir das schon mal ein bisschen ausprobiert hatten, war ja diese typische Situation, man sitzt irgendwo in einer Talkshow oder in einem Interview oder man liest es oder man schaut es und man hat so das Gefühl, die Leute reden aneinander vorbei. Mhm. Oder drehen sich im Kreis oder jeder hat so seine Ideologie und versucht den anderen irgendwie auf seine Seite zu ziehen und das ist so ein Kampf. Oder sie reden halt wirklich einfach aneinander vorbei und der eine stellt irgendwie eine Frage und der andere sagt was ganz anderes und man hat das Gefühl so, hä? Und da war ja mal unser Experiment zu schauen, inwieweit hängt das vielleicht auch mit verschiedenen Haltungen zusammen, wenn Leute eben aus zwei verschiedenen Haltungen miteinander reden und was da halt auch für ein Mismatch entsteht in der Kommunikation und wie man da vielleicht auch aktiv in der journalistischen Arbeit darauf hinwirken kann, dass man eben anschlussfähiger wird, ne? Also sich im Idealfall so als integraler Journalist Leute interview und egal in welcher Haltung die sind, dass ich die Haltung relativ schnell spüre und mich dann so darauf einschwingen kann und das dann so schaffe, mit den Leuten so zu reden, dass es halt für die total anschlussfähig wird.
Mhm. Ja, diese Kopplungsfähigkeit, wie es Thomas Binder gerne nennt, oder Anschlussfähigkeit, ist ja das große Dilemma bei uns. Wir reden alle die gleiche Sprache, sagen wir die gleiche Muttersprache, aber reden in anderen Sprachräumen oder in anderen Konstrukten, würde man vielleicht auch sagen. Und irgendwann merkst du das, bewusst oder unbewusst, eben an diesen Phänomenen, mit dem kann man nicht reden oder Gott, wie reden die, das gucke ich mir nicht mehr an. Christopher Kabakis, den wir auch mal hier im Podcast hatten, hat ja auch mal so einen TED-Talk gemacht, Talk Like Trump oder Trump the Trump, wo er sagte, ja, der Vorteil von diesen Menschen ist, die reden so einfach und so dualistisch, ja, oder so mit simplen Meinungen, dass die für ganz viele anschlussfähig sind. Sag mal, die einfach niederkomplex sind, die das ganze Woke-Zeug nicht haben wollen, alles zu kompliziert, alles Träumerei, alles unnötige Verkomplizierung. Ja, des Lebens oder sogar, wie heißt es dann so, die Vergewaltigung der deutschen Muttersprache mit dem Gendern hatten wir das ja, ne? Da sieht man, wie viel an sich Sprache auch mit Verstehen zu tun hat und damit auch, wie kommen wir so zu Lösungen.
Ja, total. Dann lass uns das doch heute mal ein bisschen ausprobieren. Also eigentlich setzen wir ja das Experiment aus dem Salon fort, was ich ja großartig fand. Da gab es ja diesen Praxisteil, wo du auch in verschiedene Rollen geschlüpft bist. Wir haben dich interviewt. Ich glaube, damals war es zu Benzinpreisen, ne? Und du warst immer der Autofahrer, der auf verschiedenen Haltungen geantwortet hat. Und das war wahnsinnig unterhaltsam und auch wahnsinnig ausschlussreich. Ich hoffe, es war für dich auch lustig.
Ja, das ist ja immer, was wir auch in all unseren Seminaren und Ausbildungen machen. Wir nennen das ja durchdeklinieren. Also nimmst du irgendein Thema und sagst, ja, wie klingt es denn in der Selbstorientierung? Ja, im Journalismus ist das halt dieses krasse Emotionalisieren. Ja, du hast ja so gesagt, das Trollen, das Niedermachen, Gewalt ankündigen, die ganze Hate-Mails und all das, wo es so richtig unangenehm wird, wo du dich ja auch bedroht fühlst, ja, aus der Anonymität heraus. Man hält sich an keine Regeln, nichts gilt, nur ich und mein Impuls, Haus raus. Es ist vielleicht manchmal, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei so Leserkommentaren, ja, was man da so liest, wo du so denkst, mein Gott, du hast aber keine gute Kinderstube gehabt, was du hier so hinschreibst. Ne?
Ja, ja, also ich finde auch, also das ist wahrscheinlich das Anspruchsvollste, da halt irgendwie in der Ebene zu finden, auf die man sich kopplungsfähig einschwingen kann, oder? Weil das ja wirklich auch von der einen Sekunde auf die andere explodieren kann. Und und eben genau halt gar keine Grenzen mehr kennt, ne? Also auch bis hin zur physischen Gewalt, existenziellen Bedrohung. Und also ich vertrete ja auch die These, dass es in diesem Raum, ne, also in diesem selbstorientierten Raum, dass es da eigentlich so gut wie keinen Journalismus gibt oder vielleicht auch gar keinen. Also das ist eher so QAnon-Forum oder halt wirklich so Hassreden, ne? Oder halt auch, ne, Trump lügt die Welt an. Aber auch das ist ja nicht wirklich Journalismus. Und genau, aber ja, da würde mich natürlich total interessieren. Also erstmal hätte ich, glaube ich, Angst, mit dieses Rollenspiel zu machen, weil ich glaube, wir würden uns eigentlich nur anschreien und bepöbeln. Aber ob dir da ein Beispiel einfällt, wie man tatsächlich auch da vielleicht die Leute abholt. Und ich glaube, da ist ja auch die große Kunst, also die heißt ja bei Susan Cook-Reuter auch die selbstschützende Stufe, dass ja einfach das Ego noch so fragil ist, dass die Leute halt, ne, sobald sie sich in ihrem Ego gekränkt fühlen, und das kann halt ja aus den unmöglichsten Dingen passieren, dass sie in dem Moment halt umschalten auf Selbstschutz und dann halt aggro werden, ne? Und also eigentlich ist es ja wie so ein Eiertanz darum, dass du jetzt die Leute nicht triggerst, dass sie dann defensiv werden, sondern sie irgendwie in ihrem fragilen Ego abholst und ihnen aber gleichzeitig vielleicht auch, ja, eine andere Perspektive anbietest, ne? Das ist wahrscheinlich sehr schwierig.
Ja, ich sag mal, da bin ich ganz bei Gunter Schmidt, würdigen, 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 in dem Sinne, dass da ja ein unerfülltes Bedürfnis ist. Ein Zorn, ein sich nicht gesehen fühlen und ein Erleben von Ohnmacht, was sich dann irgendwie so ausdrückt. Das heißt ja nicht, wenn du etwas würdigst oder anerkennst, dass das in jemand ist, dass du es gutheißen musst.
Genau.
Das heißt ja auch, ich höre ja ganz oft diese Idee, jemanden in eine andere Haltung bringen. Oder jemanden zu motivieren, eine andere Haltung einzunehmen.
Dann sagst schwierig. Du,
ja, nee, schwierig. ja. Aber, und das finde ich auch wieder hypnosystemisch, Gunter Schmidt, wenn jemand was ganz scheiße findet und sagt, bäh, 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 kann er das nur, weil er eine Vorstellung davon hat, wie es anders sein könnte. Also in jeder Polarität ist der Gegenpol drin. Und die Kunst ist jetzt, wie kann ich in dem anderen das adressieren, was auf der anderen Seite liegt. Also wenn ich sage, Deutschland ist total mies, ja, okay, wie wäre es denn besser? Also was müsste in deinem Erleben denn so sein, dass es gut ist? Und hast du das schon mal erlebt? Also gibt es eine Tür im Erleben, nicht in der Theorie, nicht in der Vorstellung, nicht in den Fakten, sondern im ganz basalen Erleben dieser Person, die einen Unterschied machen kann. Weil du lernst ja immer über die Unterschiedsbildung und ich mache jetzt nicht die Unterschiedsbildung in dem anderen, sondern auch hier Gunter Schmidt sei dumm für Antworten und schlau für Fragen. Ist das immer so? Ja, gibt's auch Momente, wo das anders ist? Hast du das auch mal anders erlebt? Ja, bist du dir ganz sicher oder könnte auch sein? Also dieser Spalt für das Gegenüber.
Ja.
Und man sagt ja so, bei kleinen Kindern ist, dass du haust einem irgendwie mit deinem Traktor über die Birne oder mit der Schaufel, der Klassiker. Und dann weint der andere und dann merkst du, Mist, da ist ein anderer und etwas in dir merkt so, ich kann nicht durch die Welt gehen und alle mit der Schippe am Kopf hauen. Also dieses Gegenüberspüren. Ne? Und das ist natürlich bei, wenn du bei den Mächtigen bleibst, die spüren sich ja nicht mehr und die spüren auch das Gegenüber nicht. Ja, und das lässt die halt so lange in diesen Haltungen bleiben. Aber wenn du jetzt von der Interviewsituation ausgehst, dann ist es, glaube ich, wichtig, nicht in den Widerstand zu gehen, sondern zu gucken, gibt es die Möglichkeit zur Distanz zu eigenen impulsiven Reaktionen?
Mhm. Ja, das ist spannend. Bist du vielleicht sowohl da als auch bei den späteren Haltungen natürlich immer im Hinterkopf behalten. So ein Interview, das ist ja nochmal eine besondere Situation, ne? Also es ist jetzt kein Coaching-Gespräch. Man könnte natürlich sagen, also es gibt ja auch verschiedene Interviews, wenn ich jetzt Reporter bin und ich laufe durch die Welt und ich interview halt jemanden, der stark auf selbstschützend ist. Aber das Interview ist quasi nicht der Inhalt, ne? Also ich druck dann nicht irgendwie Frage-Antwort ab oder zeig das in einem Podcast oder so. Dann wird dieses Reden wahrscheinlich sehr gut funktionieren. Wenn es jetzt so ein Wortlaut-Interview ist, so Frage-Antwort, dann ist es wahrscheinlich nochmal was anderes. Weil dann kommt ja wieder der journalistische Rollenkonflikt da rein, zu sagen, wo ist die Grenze, dass es halt zu stark so wirkt, dass ich eben mit den anderen nicht nur Verständnis entgegenbringen, sondern auch Einverständnis. Ne? Das ist ja auch so diese alte GfK-Regel. Verständnis ist nicht gleich Einverständnis, schön und gut. Aber so leicht ist das ja manchmal gar nicht voneinander zu trennen.
Du, die Frage ist ja, was du willst. Vielleicht willst du ja auch eine krasse Meinung hören. Jemand haut irgendwas raus, sagt, super, ja, genau, so will ich schreiben. So sind die da und da. Ne? Das gibt's natürlich auch. Man kennt das ja, das Interview auf der Straße, wo du dir dann die krassesten Meinungen abholst und sagst, guck mal, was der kleine Mann so denkt. Ne?
Genau. Es gibt auch auf der journalistischen Seite eine Haltung, in der man ist.
Genau, wenn du Drama Zielgruppe willst.
Wenn
du aber sagst, ja okay, du kommst jetzt hier mit deiner ersten affektiven Meinung, vielleicht hast du auch noch eine andere. Ich fand es immer gut, was auch Christopher Gabakis so gesagt hat. Ein System, was alle Menschen verstehen, ist die Familie. Ja, Mama, Papa, Kind und Parallelszenarien anzubieten. Oder Gunter Schmidt wird sagen, Realitätenkellner. Ja, in dem Kontext ist das so. Kennst du einen anderen Kontext aus dem familiären Umfeld, aus der Arbeit, mit deinen Freunden, wo eine ähnliche Spannung anders wahrgenommen wird? Also eine Vergleichserfahrung fragen, die dann vielleicht auch im eigenen Erleben, also ganz basal auch wieder, ja, nee, da ist anders. Das ist ja wie so, alle Italiener sind doof, außer Antonio, der ist mein Freund.
Ja.
Wurde so diese, ja, nee, die ich kenne nicht, die sind anders. Ne? Das ist ja so der Klassiker.
Ja.
Also wie kannst du die Ressourcen, die da sind, nicht im Sinne von Manipulation, sondern im Sinne von Aufmerksamkeitsausrichtung, vielleicht auch auf ein anderes Erleben lenken.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Und ich glaube, das ist ja immer so, sobald es nicht mehr fremd ist, also sobald du mit dem Fremden Berührung hast, kannst du gar nicht mehr so polarisierend sein. Es gab mal so einen tollen Essay von Caroline Emke, glaube ich, in der Zeit, wo das auch war so, ich beneide die Hasser, weil die Hasser, die sind so ganz eindeutig, ganz klar in ihrer Meinung, so Hass braucht Klarheit und sobald da irgendwie eine kleine Nuance drin ist, verliert der Hass seine Energie und also ich finde, dass das sehr stark spiegelt. Also es funktioniert eigentlich nur in einer hermetisch abgeschotteten Welt, dass man so schwarz-weiß hasst.
Man sagt ja, man ist fasziniert von den frühen Haltungen und den späten. Warum wählt man solche Leute, die eindeutig selbstorientiert sind, ne, korrupt und alles, ja in ganz vielen Ländern? Ja. Weil die uns das Gefühl geben, da tut mal einer was. Der handelt, der hält sich an keine Regeln, der macht es einfach. Ja. Und damit wird er ja zur Erlösung oder zur Pseudo-Erlösung der eigenen Ohnmacht, ja, weil du dich eben als Vollziehende, Nichthandelnden erlebst. Ja, und er sagt, und der macht das jetzt.
Ja.
Morgen ist die Welt anders. Ne?
Ja, aber ich war jetzt gerade noch tatsächlich beim Thema Gesprächsführung. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich als Journalist, also ich meine, ich hatte auch schon so Leute, glaube ich, im Interview und eben nicht mit dem Ziel, die sollen jetzt ein möglichst knalliges Zitat raushauen, sondern wirklich eher mit dem Ziel, also erstmal, okay, hoffentlich haut er mir nicht gleich eins in die Fresse, wenn ich ihn jetzt halt auch was frage, was vielleicht nicht seiner Meinung entspricht, aber vor allem halt auch wirklich so dieses sich so vortasten, erkunden in diese Welt rein, in diese Bedürfnisse und Emotionen, die dieser Mensch hat, ne? Und und was du gerade noch sagtest, ich glaube, das ist total wichtig, weil im Grunde ist ja, glaube ich, da das absolute Kernziel, wenn ich sage, ich mache eine integrale Gesprächsführung mit jemandem Selbstorientierten, dass der Kontakt nicht abreißt, oder? Also dass man es schafft, die ganze Zeit in dem Kontakt zu bleiben mit einem sehr instabilen, fragilen Ego auf der anderen Seite, mit dem man aber irgendwie in Kontakt bleibt, sodass der vielleicht wirklich anfängt, einem seine Innenwelt zu spiegeln und die ist dann ja oft wiederum auch sehr berührend und menschlich, ne?
Eben. Und hier geht's rein um die Ebene des Erlebens. Kein Quiz, keine Sachfrage, keine Abstraktion. Das klare Erleben, wie geht's dir, was erlebst du, was sind deine Wirklichkeiten? Dieses Direkte, ja.
Ja, danke, das hilft mir sehr. Fürs nächste Mal, wenn ich Trump interviewe oder so. Ja.
Weil in der nächsten Haltung, die erweitert sich ja schon, ne, Gemeinschaft mit dem Konformistisch, da fängst du an zu moralisieren, dich zu empören und so. Das ist ja so der Klassiker. Ne? Wir und die anderen, wir Deutschen, wir dies, wir das. Da findet ja schon ein Einordnen statt.
Ja.
Das ist mehr als nur Impulse, das ist ja schon in gut, schlechte Einordnungen.
Ja, total. Genau, und da ist das Gespräch ja wiederum auf eine ganz andere Art anspruchsvoll. Ne? Weil wenn ich mich da zum Beispiel so zurückerinnere, da finde ich es am schwierigsten, ehrlich gesagt, bei den Leuten anzudocken, weil das oft so unpersönlich bleibt. Also weil es so, du stellst irgendwie eine Frage oder du teilst auch was von dir selbst und als Antwort kommen oft so ziemlich allgemeingültige Dinge, manchmal auch einfach nur Phrasen oder irgendwelche Bauernregeln oder so. Und du kommst, also ich habe so das Gefühl, ich komme nicht an die Leute ran. Da ist so eine Wand aus Unpersönlichkeit.
Naja, weil der Ich-Begriff im Sinne eines Selbst, das sich, oder eines beginnenden Selbst, das sich spiegelt, ja, und reflektiert. Ja. Ich sag mal, so ein Unterschied zwischen Poesiealbum und Tagebuch. Ja, wenn du ein Poesiealbum schreibst, kommen nur Sprüche rein. Und das ist ja, ja, so ist man, nö, das geht ja nicht, ne, das macht man nicht, was sollen denn Nachbarn denken, ja, und, genau. Und all dieses Phrasenmäßige, ja. Weil natürlich ein Individuum zu sein oder, ne, ich sehe das anders, ist ja immer eine Bedrohung mit Gesichtsverlust und Ausschluss aus der Gruppe und Zugehörigkeit. Das heißt, du bleibst eben auf der Ebene der Norm, der Einordnung von richtig und falsch, aber die Frage ist, ob du eine Lücke auch hier wieder findest, ist es immer so? Ist die Norm immer so? Und da sind wir wieder ein bisschen, alle Italiener sind so, außer Antonio. Das ist ja die Lücke an sich für diese Haltung, weil wir und die anderen, ja, also diese typische Reden über Abstraktion, ja, von Menschen, der Spanier, der Russe, der Ukrainer und so, das ist ja typisch gemeinschaftsbestimmt in so einfache...
Der Journalist.
Ah ja, der Journalist an sich, die sind alle so, ne, die da oben. Also diese ganzen Verallgemeiner, ja, und wir und die anderen, ist an sich dieses dualistische, prärational, also noch nicht mit Sachargumenten aufgeladene Reden. Und wenn du da eben die Lücke in der Norm findest, hier in Sachsen sind wir so und so, hier in Bayern sind wir so und so, hier im Rheinland sind wir so und so, ne? Ach ja, aber das sind wir doch auch. Ja, nee, stimmt, das sind wir auch. Also wo findest du die Lücke in der Norm, die aber einordnbar ist und nicht als Infragestellen gesehen wird? Als Deutscher sind wir doch auch das. Ja, ja, irgendwie auch schon. Also die Erweiterung der Vorstellung von Norm. Ne?
Ja, genau. Das wäre dann ja sozusagen die andere Frage auch wieder. Wie schafft man es da im Kontakt zu bleiben und gleichzeitig halt diese Lücke in der Norm zu suchen und zu finden? Ne? Aber erstmal ja, wie schafft man es im Kontakt zu bleiben? Weil das finde ich nämlich auch gar nicht so leicht.
Naja, auch hier gucken.
Du bist ja quasi die anderen. Also du kommst da ja so hin wahrscheinlich und musst ja erstmal, also gehörst nicht zur In-Group und musst ja erstmal das Vertrauen gewinnen. Also als Reporter wiederum geht das, ne? Wenn du dann eine Woche irgendwie in einem Nazidorf rumhängst und dann irgendwie da mal zum Bäcker gehst, okay, und dann irgendwann merken die Leute, das ist ja eigentlich doch ganz nett. Also dann auch da, das braucht, glaube ich, ganz viel Zeit. Aber genau, aber hättest du da auch eine Idee, wenn man erst
du wirst ja feststellen, ja, das Nazidorf, ja, besteht überhaupt gar nicht nur aus Nazis, sondern nur aus Leuten, die zu Teilen, zu kleinen Anteilen sich in komischen Narrativen verfangen haben,
ja,
aber in anderen Stellen auch ganz andere Identitäten haben. Das ist ja vielleicht auch so das Gute, wenn du vor einem Menschen stehst, stehst du nie vor einem Menschen. Du stehst ja immer vor einer Gruppe, ja, von Anteilen. Ja. Und die Frage ist, welcher Anteil wird dir gerade zur Verfügung gestellt? Und welchen kannst du beheimaten von dem anderen? Wo du sagst, wunderbar, so siehst du das. Und ja, jetzt mache ich da auch kein Drama draus. Und das ist ja meistens die Tür in ganz vielen Gesprächen, glaube ich, wenn du nicht in die Polarität gehst oder in die Wertung. Ich sage mal, nicht in die erste oder in die verneinende Kraft, nicht in die aktive Kraft. Ja, jetzt müsstest du aber mal, Stefan, oder in die verneinende. Nee, das geht aber jetzt gar nicht, dass sie das sagen. Sobald du in der Polarität bist,
ja.
Bist du in dieser Dialektik von These und Antithese gefangen. Wenn du aber auf der Synthese bleibst, also wie kann ich die Polarität umhüllen und sagen, ah, okay, du hast jetzt diese Meinung, krass, aber ich sehe auch einen Anteil von dir, der das vielleicht nicht so stark hat. Ja, und beide kann ich aber halten in meiner Haltung. Beide kann ich umhüllen, weil ich dich nicht sofort abwerte, weil du da einen krassen Spruch gebracht hast, sondern in dir auch noch den anderen Anteil sehe, der vielleicht auch anders ist.
Das heißt, so ein Interview funktioniert, wenn der Journalist, die Journalistin mal mindestens auf eigenbestimmt souverän, besser noch auf relativierend individualistisch ist.
Naja, wenn du Andersartigkeit nicht aushältst, ja, oder wenn du Vielheit, genau, nicht aushältst, sondern sofort in die Bewertung gehst, dann limitierst du natürlich den Sprachraum. Ja, oder wenn du ihm sagst, nee, das ist falsch, das kann ich Ihnen beweisen. Sie lügen.
Ja, okay. Ja, ja, aber ich finde, das ist halt ein spannender Punkt, weil ja genau das ja oft dieser Mismatch ist, den man so beobachtet, ja, finde ich, ne? Weil das hast du ja öfter auch schon in der Berichterstattung, ne? Der Reporter aus der Großstadt fährt mal ins Nazidorf und versucht, die Nazis zu verstehen und grillt mit denen oder so. Gibt's ja so dieses Reporter-Genre, also gern immer vor Landtagswahlen zum Beispiel. Und da hast du ja genau dieses oft, das, also oft gehen die Leute da, glaube ich, sogar rein in so eine eigenbestimmt souveräne Haltung. Also sie sind nicht mehr so ganz krass ideologisch irgendwie in ihrem eigenen Film. Aber sie sehen halt auch noch nicht wirklich die Vielheit und sie sehen eben auch noch nicht die dialektische Spannung, die ihr eigenes Wirken in diesem Raum auch erzeugt, ne? Und dann funktioniert die Kommunikation oft nicht. Und irgendwie bestenfalls bleiben die Leute irgendwie, sind halt irgendwie da, aber bleiben doch irgendwie so ein bisschen außen vor, so als, weiß ich nicht, wären sie irgendwie Tourist in Japan oder so, man sich ja auch immer nie so wirklich so angedockt fühlt, oder ich zumindest nicht.
Ja.
Und ja, und ich glaube, da passiert genau das, was du gerade beschrieben hast, oder? Dass die Leute eben nicht wirklich zueinander finden, nicht irgendwie auf eine Ebene finden, weil du eben dann doch noch zu stark in deinem eigenen bist und zu wenig in der Offenheit für die Meinung des anderen und die erstmal stehen lässt, weil du das Gefühl hast, du musst ganz klar machen, du bist anderer Meinung und du findest das Schwachsinn und du findest das irgendwie, ja, irrational, und dann findet halt der Kontakt nicht statt, ne?
Genau, und dann bist du ja wieder selbst in der Emotionalisierung, die ja nichts nützt. Du kannst ja auch sagen, ich bin nicht Problembesitzer, ja, sondern der andere, ich bin aber auch nicht Wahrheitsbesitzer, sondern, ja, jeder hat ja Recht auf seine Wahrheit in seinem Angst- und Denksystem. Aber wenn du weißt, während du sagst, bei der frühen Haltung fragst du nach dem Erleben, fragst du hier nach Einordnung, also nach Normen, und bietest andere Art der Kategorisierung an. Weil natürlich eine gemeinschaftsbestimmt konformistische Haltung geht sehr nach Kategorien, schwarz-weiß. Ja, und ob das nun national ist oder Rasse oder was immer die Kategorien sind, kannst du halt gucken, kann ich andere haben? Kann ich andere, ja, finden, die auch zu einer Unterschiedsbildung führen auf einer Ebene, die der andere, ja, annimmt.
Ja, und genau, erstmal vielleicht so diese innere Ordnung dieses Menschen und seines Kulturraums auch erkunden, ne? Das geht ja oft sehr gut. Also auch nicht wie so ein jemand mit einem Klemmbrett, der dann das irgendwie dann so protokolliert, aber einfach so. Also ich finde halt oft auch gut, dann Sachen mitzumachen als Reporter, wenn du merkst, der packt auch an, der ist sich nicht zu fein und so. Und dann aber einfach auch so zu zeigen, wie funktioniert denn eure Ordnung hier eigentlich? Das hilft auch,
ja,
oft,
genau,
um reinzukommen und dann vielleicht doch mal hinter diese Wand zu kommen. Und ich glaube, Menschen fühlen das auch, ob man generell eine Offenheit hat gegenüber ihrem System oder halt nicht. Und ob man darauf herabschaut oder ob man es wirklich verstehen will.
Und wie, ja, gesagt, das muss jetzt nicht kategorisch sein, aber diese Parallelen in die Familienwelt. Gibt es bei euch in der Familie, gab es da mal, ja, das schwarze Schaf? Wie seid ihr damit umgegangen? Darf, ja, der noch zu Familienfeiern kommen? Oder weiß ich nicht jetzt so, ne? Aber da zu sehen, ah ja, nee, ja, die Helga, die darf trotzdem kommen, obwohl die anders ist, ja, nee, da machen wir eine Ausnahme, ist ja Familie. Ja, und plötzlich hast du vielleicht da, was weiß ich, eine Diversität, die angenommen wird, die aber vielleicht im allgemeinen Gesellschaftskontext abgelehnt wird.
Ja, wow.
Ja, und dann hast du, ja, nee, da machen wir das anders.
Ja, auch cool. Dann vielleicht da nur noch die letzte Frage. Kann man sowas auch Reporterinnen, Reportern beibringen, die noch nicht, sage ich mal, in dem postkonventionellen Raum sind, wo du das ja lernst, ne? Aber wenn ich jetzt sage, also so das, was wir jetzt gesagt haben, quasi als Tool für einen eigenbestimmt souveränen Reporter.
Naja, das ist ja das Dilemma, wir sind ja schon bei der nächsten Haltung, rationalistisch-funktional, das ist ja, ich sage mal, die Rechthaberhaltung. Da bist du schlau, das sind super gebildete Leute, hochintelligente Leute. Das ist ja auch das Dilemma, man sagt ja in der Ich-Entwicklung, wenn du super intelligent bist, ist manchmal ein Entwicklungshinderungsgrund,
ja,
weil dein Gehirn dir immer alles erklärt. und ja. du damit alles wegrationalisieren kannst
ja.
und dann nicht so an dieses, ja, es könnte auch eine weitere Meinung gelten und an dieses, diese Stimmung dahinter kommst, die bleiben ja verborgen, ja, also die Gestimmtheiten siehst du nicht. Und ich habe neulich bei Heidegger nochmal gehört, wo er sagt, es gibt kein Leben ohne Stimmung.
Ja.
Und das hat mir nochmal gefallen. Das heißt, dein Welterleben ist immer resonierend. Also du bist immer irgendwie, ja, jetzt ist es so, dieser Raum, diese Natur, diese Leute. Ja, irgendeine Stimmung hast du, auch wenn du die nicht benennen kannst. Du bist gestimmt.
Ja.
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 Und das entgeht dem Rationalen, weil sich das wegerklärt. Ne? Und,
ja.
und das ist halt diese Ebene, wenn das erste Erleben war, das nächste Einordnen, ist jetzt das Erklären in richtig-falsch und in Faktenlagen. Und dann sind wir auch bei dem, ich sag mal, etwas Bissigen, ja, weil hier taucht das Ich auf, hier taucht die Meinung auf, aber auch dieses, naja, mein Gott, die anderen sind zu doof, die kapieren es einfach nicht. Und das, was wir ja viel erleben im generellen Fernsehjournalismus.
Naja, und also ganz stark ja auch das Thema Ideologie auf der Stufe, würde ich sagen. Ich glaube, das war Nietzsche, der mir gesagt hat, so, ne, vorher hast du an Gott geglaubt, dann bist du selber Gott. Also hast eigentlich lauter Götter, so lauter Expertengötter. Also hast ja eigentlich so diese absolute Wahrheit einfach von außen in dich reingenommen. Und das ist dann deine Ideologie.
Also ich sage mal, das Dilemma der Aufklärung. Jetzt hast du die Vernunft, aber die ist noch entkoppelt. Die ist noch nicht angeschlossen an eben deine Stimmung oder dein Wahrnehmen, deiner inneren Welt. Man sagt ja auch, alles, was nach innen verweist, wird vermieden. Das heißt dann ja, es ist esoterisch, brauchen wir nicht, wir sind sachlich.
Ja,
und,
ja, genau.
Und das ist ja diese große Illusion des sachlich sein Könnens. Ne?
Mhm. Ja, wobei ich sagen muss, also da fällt es mir jetzt wiederum als Interviewender leichter, mit diesen interviewten Leuten anzudocken, weil das halt ne, doch sehr, sehr geläufig ist und so. Ich dachte halt, genau, wenn jetzt so einer als Interviewender in ein Nazidorf geht und dann vielleicht mit gemeinschaftsorientierten Menschen redet, dann funktioniert es wahrscheinlich gar nicht, dann ist nach 3 Sekunden Zoff so. Aber wie du sagst, ne, also hier erreichst du die Leute dann ja wahrscheinlich über richtig falsch, oder?
Über Erklärung, ja. Und
genau.
Dieses Zulassen von einer anderen Meinung. Also es ist ja so, auch wieder hier in den Polaritäten, du bist ein richtig und falsch, streiten sich zwei Leute, so. Was machst du dann? Mensch, ihr habt beide recht. Du guckst von da, du guckst von da.
Ja.
Und es können mehrere Wahrheiten gelten. Und das ist ja die Bewegung in den toleranten Rechthaber der nächsten Haltung. Da dürfen mehrere Meinungen nebeneinander stehen und Meinungen können ausgehandelt werden. Also der Übergang von der Debatte, wo ich so lange rede, bis du platt bist oder versuche, dein Argument zu vernichten, dich als lächerlich darzustellen.
Ja, dich als Person zu diskreditieren.
Ja, du Nichtswisser, du ideologisch grüner Versifter oder was auch immer. Und dann zu sagen, ja, okay, du siehst so, ich sehe so, lass uns doch mal gucken, wie wir die Faktenlage da sortieren können. Wahrscheinlich haben wir beide ein bisschen recht. Schauen wir mal. Ja.
Genau, aber vielleicht bevor wir zu dem kommen, noch kurz zu diesem Rationalisten. Also ich finde, da ist ja die Kunst des Andockens wieder. Die entsteht vor allem dadurch, dass ich der Rechthaberei des anderen und der Arroganz, die mich vielleicht auch innerlich wütend macht, dass ich der nicht auch meinerseits mit Rechthaberei begegne, sondern die quasi so durch mich durchfließen lasse, ne, und darauf nicht reagiere, weil ich glaube, eine Debatte verhärtet sich immer dann, wenn beide Recht haben wollen und sie entspannt sich und diese Menschen werden vielleicht auch so ein bisschen zugänglicher für eine andere Perspektive, wenn man ihnen auch in den Punkten Recht gibt, wo sie auch Recht haben und man es so ein bisschen also nicht so gegen angeht, oder? Also ich finde, das ist wieder eher sehr ähnlich zu dieser sehr frühen Stufe, diesem Selbstorientierten. Da bist du ja auch relativ schnell getriggert und bist in so einem Kampfmodus und hier bist du es irgendwie auch wieder auf so einem anderen hermeneutischen Level, ne?
Ja, es ist ja die Expertenhaltung, ne? Holen wir den Experten, der mir jetzt erklärt, wie es ist. Ja, und der mir auch linear erklärt, wie es weitergeht.
Ja, genau.
Sagen Sie uns Bescheid, was hat das auf Auswirkungen auf die Benzinpreise? Ja, in den nächsten 2 Jahren wird das so und so sein. Ne? Also es ist ja immer dieses lineare Fortschreiben durch Expertenlogik. Und dann stellst du fest, nee, ist ja gar nicht so linear, schon gar nicht. Ja. Und was ja dann kommt als Synthese des Rechthabens, richtig und falsch, ist ja so auch der Pragmatismus.
Mhm.
Wie kommen wir denn hier weiter? Das Fortschrittsdenken.
Ja.
Was uns ja dann oft fehlt, sagen wir, diese Debattenkultur in Deutschland, wie hast du es genannt, die Rechthaberrepublik, ja, im Vorgespräch.
Ja.
Benziner oder Elektro oder. Ne?
Ja, aber nochmal kurz eingehakt, ich will es jetzt auch nicht zu lang machen, aber ich finde halt, das ist so ein krasser Hebel, oder? Weil das eigentlich, wenn man da das schaffen würde, mehr anzudocken, kopplungsfähiger zu werden, anschlussfähiger zu werden, zu so einer leichten Entspannung, Verflüssigung beizutragen, dann, also das ist wahrscheinlich so der Akupunkturpunkt in dem ganzen System, weil wenn man sich halt mal anguckt, in wie vielen Gesellschaftsbereichen die Republik aus meiner Sicht gelähmt ist, weil du halt in diesen ideologischen Debatten feststeckst. Und es kreist die ganze Zeit weiter und es kommt eben nicht voran und es wird eben, sitzt da eben nicht jemand, der fragt, komme jetzt mal weiter. Ne? Und also, was du auch alles ideologisch aufladen kannst, bis hin zu einer fucking Wärmepumpe, so, die dann plötzlich, keine Ahnung, irgendwie eine Bedrohung deiner eigenen Freiheit ist, so, oder die Atomenergie oder Fracking oder irgendwie, also sowieso, ich bin ja, mache ja viel über Energiethemen, so, alleine im Energiebereich hast du, glaube ich, 5, 6 riesengroße ideologische Debatten und das bremst total das Vorankommen in dem Ganzen. Und wenn ich jetzt, keine Ahnung, mich in anderen Gesellschaftsbereichen genauso gut auskennen würde, dann hätte ich da bestimmt auch jeweils ein 50 solcher ideologischen Debatten, sei es jetzt irgendwie im Gesundheitssystem. Yeah. So, und was das an Energie frisst und was das auch an sozusagen dieses, also entweder du streitest dich, debattierst und kommst gar nicht voran, weil du in der Debatte feststeckst, oder es gewinnt halt irgendeine Regierung, macht 4 Jahre was in die eine Richtung, dann kommt eine andere Regierung, hat eine andere Ideologie und macht es wieder 4 Jahre zurück in eine andere Richtung. Sie jetzt mit den erneuerbaren Energien. Und also ich
glaube ja nicht, dass das wirklich rational schon ist. Ja.
Ach so, ja gut, das ja, kann auch
ja,
sein.
Das ist ja noch nicht vernünftig und das ist ja so das Dilemma, dass die frühen Haltungen immer noch drin bleiben. Das heißt, gerade in der Politik wird ja viel emotionalisiert, irrational. Ja, es wird ja auch präfaktisch dann argumentiert mit irgendwas, ne, oder eben die Grillwurst, die sie uns jetzt klauen wollen, sowas aufgeladen mit Sprachbildern, die ja dann eher auf die früheren Haltungen ausgehen, ja, und die ja oft die Fakten nicht akzeptieren. Ja, also die Faktenlage ist dann ja gar nicht mehr Thema. So dass man auch gucken muss, naja, sag mal, da würde ich so eine Faktendiskussion vielleicht eher unter Wissenschaftlern, ne? Wo du sagst, okay, Eintrittskarte ist die Wissenschaft und da sind wir ja oft gar nicht mal.
Ja. Ja, es ist ja auch so eine Übergangsstufe, ne? Also ich gucke heute auch so irgendwie, also du nimmst vielleicht schon Fakten, aber nur die zu deiner eigenen Confirmation Bias passen und alle anderen nicht. Alle anderen verdrehst du, wertest du ab und
machst eine kurze Zeitdimension, ne? Das ist ja auch immer so von der Bedürfnislage so, nee, das geht jetzt nicht.
Ja, aber trotzdem da nochmal gefragt, jetzt an dich als großen Kopplungsfähigkeitscoach. Also das wäre ja so heilsam, wenn ich da als Journalist öfter sitzen würde und in so einer Rechthaberdynamik das schaffe, wie nennst du es immer, einen emergetischen Moment zu erzeugen. Also dass ich quasi so einen Raum öffne für das nächst spätere. Und an der Stelle, also eine Frage habe ich gehört, war, wie kommen wir denn jetzt hier weiter? Ich habe das Gefühl, wir drehen uns im Kreis, wollen wir mal gucken. Eine andere wäre irgendwie so validieren. Aber hast du da noch irgendwie, siehst du da einen Ansatzpunkt? Weil das, ja.
Ich würde sagen, die Öffnung von Mehrdeutigkeit.
Hm.
Ja, also dieses, genau was du sagst, du nimmst die Fakten aus deiner Blase, polarisierst das dann irgendwie, ne? Oder nimmst auch, das ist ja das Dilemma, dass vieles schon aufgeladen ist. Ich erzähle dir mal gern vom billigen Atomstrom, ja, wo du denkst, mal, habt ihr einen Hau, ne? Kaum eine Energie wurde so krass subventioniert, ne, mit Milliarden und hat so viel Folgekosten, Ewigkeitskosten wie die. Und sie haben es aber geschafft, sich so zu positionieren und werden auch so nochmal gespielt. Aber diese Öffnung für Mehrdeutigkeit und Öffnung auch für Fakten. Ja, und ich finde ja Maya Göpel, die macht das ganz gut. Man kann ja unterschiedlich von ihr halten. Ich finde, sie hat sich da total auch gewandelt, wenn man sie mal beobachtet, wie sie früher, die wurde ja mal brutalst angegriffen, wie sie aber ganz entspannt so Fakten einlaufen lässt. Ja, und das ist so und das so, man kann das so sehen, das hatte man lange so gesehen, aber man kann es auch so sehen, ne? Jetzt ist sie kein Journalist, sondern eher einer, die befragt wird, ne? Aber wie sie durchaus, ich sage mal, intellektuelle Lufthoheit einnimmt über Fakten. Dass sie sagt, ja, aber so und so ist die Faktenlage. Und das ist jetzt okay, sie ist eher Teilnehmer. Aber auch hier würde ich sagen, gutes Interview, wenn du mit irgendwem über Energiepolitik redest, wirst du wahrscheinlich auch deine Hausaufgaben machen und sagen, ja, da gibt's aber noch die und die und die Fakten. Wie ist Ihre Meinung dazu? Könnte das nicht auch wahr sein? Also gibt es mehr Wahrheiten? Gibt es mehr Deutlichkeiten? Und kann ich toleranter in meinem Recht haben werden?
Genau, aber dann eben im Sinne von Gunther Schmidt, das Wie ist halt entscheidend. Also du machst eher so ein Angebot als Perspektivenkellner und sagst nicht, ist ja totaler Schwachsinn, was du da sagst, irgendwie Söder mit deiner Atom-Schwachsinnst du Vollidiot, dann funktioniert es halt nicht. Kann ich auch gute Fakten haben, aber wenn ich halt in dem Modus reingehe, dann begegne ich Rechthaberei mit Rechthaberei und erzeuge keine Öffnung. Und na, das ist manchmal sehr schwierig, dann nicht wütend zu werden, finde ich zumindest immer noch. So, aber dann zu sagen, nee, okay, ich nehme das jetzt mal so hin, da hat halt jemand sich so, ne, sich das so zusammengebaut und ich versuche jetzt mal Angebote zu machen, Einladungen auszusprechen auf so eine unaufdringliche Art. Das ist, glaube ich, die Kunst, ja.
Du bist ja auch mit Thomas Binder unterwegs und er hat mir auch mal gesagt, Autonomierespekt, lernen Autonomierespekt für den anderen. Das habe ich mir gemerkt von dem Coaching mit ihm, ne? Autonomierespekt, der andere hat Recht in seinem Angst- und Denksystem. Und ich fand jetzt, wo du das Söder-Beispiel machst hier mit Atomen und so, ne, das war ja interessant, danach so Artikel zu lesen, wo dann eben verschiedene Experten rangeholt wurden und gesagt haben, du, nee, ist nicht. Ja, also wo man das auch auf einer faktischen Ebene nochmal, der Experte sieht so, den anderen habe ich befragt, der sieht so und der andere, der sieht so. Man hat ihn dann nicht diffamiert, sondern man hat Experten dazugeholt, um eben eine Öffnung für Mehrdeutigkeit zu erlauben.
Ja, das finde ich schön. Und auf der anderen Seite bei den Interviewenden, also bei den JournalistInnen, finde ich, da ist halt genau dasselbe. Da müsste man dann im Redaktionsumfeld wiederum so ein Klima schaffen für, es dürfen mehrere Meinungen nebeneinander stehen. Man kann in der Konferenz auch mal, ne, verschiedene Sichtweisen einholen und sie zumindest als Meinungsbild stehen lassen. Das wäre dann ja auch die nächste Haltung, kommen wir jetzt auch gleich zu, denke ich. Weil also ich glaube, dass gar nicht so wenig Journalistinnen und Journalisten halt noch sehr stark in dieser rationalistisch-funktionalen Haltung drin sind. Gerade bei Themen, mit denen sie sich auskennen. Ne? Also gerade so in Redaktionen, wo du halt auch Expertinnen hast in verschiedenen Ressorts. Also jetzt auch dann nochmal in den Ressorts ExpertInnen für gewisse Themen. Und ich meine, ich mache ja Energie, da rennst du ja in so einer Expertenblase rum und da hast du ganz stark eben immer diese starren Ideologien, weil Leute halt denken, sie wissen es am besten. Und also ich glaube, da ist es sowohl jetzt in der Gesprächsführung, aber noch viel wichtiger halt auch in der Entwicklung von Journalistinnen selbst und von so Kulturen halt total wichtig, oder? Dass man das halt macht. Also, dass man da diese Öffnung vor allem bei den Journalistinnen auch erzeugt. Und zwar da auch auf so eine Art, die nicht sofort die Leute in den Widerstand kippen lässt. So. Aber lass mal weitermachen. Jetzt kommen ja die ganz spannenden Haltungen auch wahrscheinlich. Man vielleicht ja auch neue Formate der Gesprächsführung dann auch sich überlegen kann. Ja.
Genau. Also du kommst zum toleranten Recht haben, ne, wo du pragmatischer bist, wo du Vielheit schon haben kannst, ne, wo du auch schon siehst, ah ja, guck mal, der sieht so, es gibt ja viele Meinungen. Aber ich sage mal, sehr toleranter Rechthaber, der dann sagt, du, ich höre mir ganz viel an, aber an sich bin ich der größere Checker. Ja, also da ist ja noch diese Selbstbezogenheit.
Genau.
Aber auch schon so eine größere Verantwortlichkeit. Ja, schon eher auch so, ich will ja, dass es vorangeht. Ich will ja weiterkommen. Ich will, dass die Welt weiterkommt. Ich will, dass die Dinge weiterkommen. Wir müssen ja vorankommen. Und das macht uns ja flexibler im Denken und auch flexibler im Umgang mit anderen Meinungen.
Und ich finde, das ist ja dann so in den meisten, ich sag mal, gesunden, mittelreifen Mainstream-Medien so das Optimum, was du oft erreichst. Ne? Das sind dann ja so nuancierte Beiträge, die halt mehrere Meinungen zu einem übergeordneten Ziel zusammenbringen. Und das übergeordnete Ziel ist dann halt, wie kommen wir voran bei diesem Problem, ne? Oder sogar in diesem Gesellschaftsbereich. Und ich finde, da ist ja interessanterweise auch erstmalig, dass sich so das, vielleicht so dieses Gefälle zwischen Interviewten und Interviewenden auch so ein bisschen umdreht. Also, dass du, habe ich zumindest so die Erfahrung, dass du sehr oft, wenn du Berichte auf dieser Flughöhe machst, in so einem eigenbestimmt souveränen Interviewmodus Expertinnen interviewst, die halt in einem rational-funktionalen Modus sind. Also, wo du dann eher so, ne, dir so deren Ideologie anhörst, aber das halt in diesem schon meinungspluralen Raum machst. Also hast dann irgendwie auf einer abstrakteren Ebene hast du trotzdem, wie du eben meintest, noch so ein vorgefertigtes Ziel. Das hast du meistens auch schon vorher und das ändert sich auch nur noch sehr schwer. Also man ist, tut sich schwer, irgendwas grundsätzlich in Frage zu stellen. Aber du kannst zumindest mal beim Zuhören in dem Interview mehrere Meinungen halten. Und manchmal hast du halt auch Leute, na, dann interviewst du halt eigenbestimmt souverän einen anderen eigenbestimmt souverän und dann kannst du halt quasi das, was du sonst vielleicht aus drei Interviews dir dann selber am Ende zusammenbaust und aber auch schon entsprechend zuhörst, vielleicht mit einer Person auch schon sozusagen
weil die auch alle anderen
zeiteffizienter abdecken, weil die genau so einen größeren Blick hat. Und das sind dann zum Beispiel ja auch so diese klassischen Wortlaut-Interviews, ne, die man jetzt so viel macht, so wenn du dann Erian-Interviews jetzt zur Wirtschaftskrise zum Beispiel, ne, oder so ein Fatih Birol, also ein Chef der Internationalen Energieagentur, der ja irgendwie unglaublich brillant, die auf allen möglichen globalen Ebenen mit wirklich schon sehr langen Zeithorizonten von mehreren Jahrzehnten so die Weltlage einordnen kann, ne, und das sind dann, finde ich, auch aus meiner Sicht erstmalig Interviews, die dann auch wirklich als Wortlaut-Interview irgendwie Spaß zu lesen machen, weil du halt dann wirklich, wirklich was lernst, ne? Und es dann auch so gebündelt ist. Natürlich ist es immer noch die Sicht dieser einen Person, die hat immer noch ihre Biases, aber das ist irgendwie zumindest ein Interviewformat, was irgendwie Spaß macht. Wohingegen ja die Interviews davor, wenn du wirklich, ne, also nicht nur in der Recherche versuchst, kopplungsfähig zu sein, sondern das wirklich abdruckst, dann ist es halt rechthaberische Talkshow oder so ein konfrontatives Interview, was dann Journalist stellt Politiker irgendwie 10 kritische Fragen, manchmal auch dreimal dieselbe, Politiker weicht aus, Journalist stellt sie nochmal. Das ist dann bestenfalls irgendwie noch für gewisse Zielgruppen unterhaltsam, zumindest wenn man dann in derselben Ideologie ist, aber es ist eigentlich nicht wirklich produktiv. Und ich finde, hier ist es erstmalig so, dass das Interview auch wirklich lehrreich sein kann und irgendwie größere Zusammenhänge zeigt.
Ja, das weißt du besser als ich. Aber ich glaube auch, was du sagst, ne, das Eigenbestimmte hat die individuelle Perspektive. Du übernimmst schon Verantwortung für deine Werte, für dein, wofür du stehst, ja.
Ja.
Und wirst schon stimmungssensibel. Also diese Idee, wir brauchen Motivation, wir brauchen wieder gute Storys, wir brauchen gute Narrative. Wir müssen den Leuten mal sagen, die Leute müssten mal mehr so und dann geht's auch weiter oder brauchen wir Vorbilder. Dass du merkst, es geht nicht nur ums Recht haben, also was du sagtest, du hast schon vielleicht eine gute Integration von Fachlichkeit, aber siehst diese anderen Sachen auch von Verantwortung, Verantwortungsübernahme und stimmungsrelevante Dinge oder auch werterelevante Aspekte.
Ja, total. Jetzt frage ich mich nur gerade, was es da vielleicht braucht an Kopplungsfähigkeit. Also da würde ich ja sagen, es braucht eigentlich so eine Aufwärtskompatibilität, dass dann also blöd ist, wenn der Journalist irgendwie den Experten interviewt und der Journalist ist rationalistisch funktional und der Experte ist aber eigenbestimmt souverän, dann wird es wahrscheinlich anstrengend, aber dann wird wahrscheinlich auch das Interview genau einmal stattfinden. Aber
was heißt anstrengend? Ja, das ist ja die Frage auch, was du willst. Wenn du sagst, okay, ich hole mir von dem Experten, von dem, Beispiel dieses eine, wo jemand sich dann nochmal 5 Experten geholt hat, um Meinungsvielfalt zu haben. Ja, du interviewst halt mehrere Experten wahrscheinlich, ne?
Genau, aber ich frage mich gerade, also wenn du jetzt natürlich noch weiter gehst, bin ich jetzt aus einer schon pluralistischen, postkonventionellen Haltung wiederum so ein Menscheninterview, was ich dann eigentlich für Öffnung erzeugen möchte. Und da wäre dann ja wahrscheinlich die Öffnung nochmal grundsätzlicher, ne? Dass ich dann auch so scheinbar sehr lange gültige Wahrheiten anfangen, in Frage zu stellen. Ne? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt Herrn El Erian interview und wie jetzt die Wirtschaftskrise aktuell historisch einzuordnen ist, so von ihrer Intensität und Dauer und sonst was und so, aber nicht grundsätzlich in Frage stelle, dass vielleicht Wachstum auch nur eine Metrik ist, sondern dass es auch andere Metriken geben könnte. Und selbst da wäre er wahrscheinlich belesen genug, um dir was dazu zu sagen und würde trotzdem bei seiner Meinung bleiben, so. Aber was wäre denn da die Öffnung, die ich vielleicht erzeugen könnte? Also der emergetische Moment, der dann selbst so ein Interview nochmal auf ein höheres oder auf ein späteres Niveau hebt.
Ja, der emergetische Moment aus dem Eigenbestimmten ist unter anderem der Zweifel. Ja, also dieses, ich merke, dass ich zwar eine klare Haltung habe, aber ich merke, die ist auch unvollständig. Die hat einen blinden Fleck. Ja, oder man sagt ja auch, du kommst zum Postkonventionellen, das heißt zu etwas, was nach dem Konventionen stattfindet, oder der Schattenbereich, ja, genau, was nicht beleuchtet ist. Bei uns natürlich der Schatten der Wachstumsgesellschaft, der Schatten der Fortschrittserzählung, wo du denkst, so, okay, der wird immer sichtbarer, ne, ja, aber will ich ihn sehen, aber lieber nicht, nö, heute. Aber vielleicht im Privaten denkst du, wenn ich mir das alles so angucke, ich habe ja guten Überblick über die Zahlen, mein Gott, es geht nicht gut. Wir können nicht einfach weiter verbrauchen. Das wissen solche Leute ja auch oft. Ja, und die Frage ist, würden sie dir es zur Verfügung stellen, diese Relativierung und den Blick auf sich selbst, das ist ja auch so, kann ich mich selbst zum Objekt der Betrachtung machen?
Ja.
Und das ist ja manchmal auch so diese Kränkung, mein Gott, jetzt habe ich ja jahrelang super erfolgreich, eigenbestimmt, souverän und unterstützend und toll für alle und erfolgreich was gemacht, aber ich muss mir eingestehen, auf einer tieferen Ebene müssten wir an sich noch was anderes tun.
Also jetzt kommen wir ja in einen Raum, der auch tatsächlich journalistisch ja interessant wird, weil der ja auch viel mit einem Selbstgespräch zu tun hat. Also da ist ja manchmal eher, dass ich mich selber interview, ich mich selber erkunde in vielleicht gewissen Anteilen, die mir selber noch gar nicht geläufig sind oder die ich erst kennenlerne, zum Beispiel, wenn ich dann in einer Ich-Reportage auf Entdeckungsreise gehe. Das wäre so ein Genre, was mir einfällt. Und wo ja so eine große neue Verunsicherung auch entsteht, ne? Was ja, glaube ich, dann auch das Schwierigste ist an dieser Schwelle, dass du einfach, wenn du dann noch feinfühliger für Stimmung wirst, wenn du noch feinfühliger für Nuancen wirst, für Widersprüche wirst, für eben noch größere Sinnzusammenhänge, die dann eben doch nicht mehr passen, wenn plötzlich deine Verantwortung sich nicht mehr nur auf das erstreckt, was du selber in deinem eigenen Leben oder in deinem unternehmerischen Tun als Verantwortung übernimmst, damit das halt läuft, sondern auch mehr und mehr die externalisierten Kosten deines Tuns mit irgendwie in den Blick bekommst und da so in auch neue Moralkonflikte kommst. Das wird ja oft sowohl auf der Seite des Interviewenden als auch auf der Seite des Interviewten erstmal sehr messy. Und ich hab's ja wie so eine zweite Pubertät auch empfunden. So dieses, plötzlich der ganze Boden wegsackt. Und ich fand's in dem Salon sehr, sehr toll. Da hast du ja auch einmal den Hut auf des Relativierenden. Und was dann so zu so einer ganz spannenden Dynamik geführt hat, weil da saßen ja, glaube ich, 10 Leute in diesem Salon und die waren dann ja immer die Pressekonferenz und du warst eben der Autofahrer, der über ein Benzinfress geredet hat. Und bei der Haltung, als du die halt simuliert hast, da haben plötzlich 3 Leute versucht, dich festzunageln auf irgendwas. Und du bist dann halt immer hier noch ein neues Fass aufgemacht und noch ein neues Fass aufgemacht. Und das war so, also das halt innerlich so kribbelig geworden ist, dass du einfach gedacht hast, so, ja, wat nun? Kommen wir mal zum Punkt. Und ich glaube halt, ist aber im schlimmsten Fall, oder weiß ich nicht, schlimm, weiß ich nicht, liefe so ein Interview so ab? Du hast beide Leute, also den Interviewten und den Interviewenden, auf dieser Haltung und das Interview läuft so, der Interviewte gibt halt Antworten wie du in dem Salon, so fünfminütige, meandernde Diskurse vom Höckchen ins Stöckchen und der Interviewende stellt vielleicht dann auch noch so Fragen wie, naja, aus meiner persönlichen Rolle als Journalist müsste ich Ihnen jetzt eigentlich eine kritische Frage stellen, aber ich spüre da so einen inneren Rollenkonflikt in mir und ich bin jetzt auch unentschieden, wie ich jetzt diese Frage an Sie stellen soll. Deshalb würde ich Sie gerne erstmal ins Feld geben und würde Sie fragen, wie Sie denn gern gefragt werden wollen. Und das wäre so, das, ich glaube, das ist das Schlechtmöglichste, wie es laufen kann, dass einfach auf beiden Seiten die Selbstreflexion zu so einem Ersaufen führt und die bestmögliche Form wäre halt, wenn es da so ein, so ein Gefäß für gibt. Also ich glaube,
es ist ja beides. Einmal sagt man ja so dieses Relativieren, ja, da du sagst ja, Ersaufen in Perspektiven ist so ein Ding, weil du den Zweifel hast, weil du so ein bisschen loslässt von der Selbstgerechtigkeit, hinterfragender wirst und perspektivenoffener. Das ist ja der eine Part, ja, und jetzt kann man sagen, ja, die eiern dann so rum und die kommen nicht auf den Punkt, also das Überrelativieren ist ja nur ein Phänomen, wenn es nicht gut integriert ist. Auf der anderen Seite sind das aber umgekehrt eher Menschen, die schneller Kontexte bereitstellen können, wo Tiefe überhaupt möglich ist. Weil, selbst wenn du relativieren willst, du hast die anderen Teile ja immer noch. Du kannst ebenso selbstorientiert, impulsiv verstehen, du kannst das gemeinschaftsbestimmt, konformistisch verstehen, du kannst das Rationale und du kannst auch eben das eigenbestimmt Souveräne, das geht ja nicht verloren. Du hast das noch als Ressource und kannst auch immer darauf zurückgreifen. Deswegen glaube ich schon, ich sag mal, so ein coachingartiges Interview oder sagen wir ein sensibleres Interview, das gute Gespräch, wo du in emotionale Tiefe kommst, das ist ja oft auch, weil jemand relativieren kann, weil er dahinter gucken kann. Sag mal so Roger Willemsen oder so fällt mir jetzt spontan ein, ja, wo du meinst, okay, der Typ macht immer Türen auf und kommt dann noch dahin. Und fragt sie, jetzt haben sie das und das und das gesagt. War es denn auch mal so und so und so, ne? Also eine Gegenperspektive in dem anderen hervorbringt, die den anderen auch aus seiner eigenen Rechthaberei erlöst, ja, eben wenn es gut gemacht wird und sagt, nee, manchmal war ich auch traurig, manchmal war es auch schwierig. Meine Karriere war nicht nur super, super, super. Ne? Ja. Und da habe ich aber auch einen Wert drin gefunden. Und diese Schatten betreten zu können und empathische Räume, wo der andere sich da drin geborgen fühlt und nicht bewertet. Das ist ja vielleicht auch diese große Kunst des Relativierens, das bewerten zu lassen. Ne?
Ja. Ja, total. Und genau, was du sagst, das fiel mir nämlich eben auch noch ein, dass ich dachte, am stärksten ist es, glaube ich, bei genau solchen Formaten, wo du halt so einen Safe Space kreierst, die es ja teilweise auch in Podcasts gibt, ne? Also gibt ja auch eine ohne Ende eigentlich so wie so Live-Paartherapie oder Live-Coachings in Form von Podcast und vielleicht sogar noch experimentellere Formate, also wo ja dann wirklich der Journalismus auch zu sowas wie so ein Versöhnungsmotor werden kann, ne? Also wenn dann Leute so sich so aufeinander zubewegen und du kannst das so mitverfolgen, wie halt durch ein höheres Maß an Empathie so eine Weiche reinkommt und Menschen plötzlich auch anfangen, sich zu öffnen. Ne? Und also dann macht sich einer verletzlich, dann trauen sich andere auch ein bisschen. Und das so als Format. Und wo die Wirkung dann eben auch erstmalig ja darin besteht, dass die Ratio eigentlich weniger wichtig wird. Also jetzt nicht weg ist, aber halt es kommt halt noch mehr halt auch die emotionale Intelligenz dazu, die Resonanzintelligenz und du, dieses Format hat halt auch eine ganz andere Wirkung und die steckt nicht in dem Inhalt, sondern in diesem Resonanzraum, den du halt auch als Zuhörender spürst und der halt, glaube ich, einen ganz anderen, tieferen Impact hat, der gar nicht unbedingt inhaltlich ist.
Genau. Weil du neben dem Sachverstand jetzt anfängst, ja, der Beziehungsverstand gehört auch dazu. Und die Perspektivenpluralität ist einfach eine Realität, ja. Und du fängst an zu sehen, naja, okay, ich schaue aus dem Fenster, du aus dem Fenster. Also der bewertungsfreiere Raum, um es mal so zu nennen, ist ja die Ressource und das Hindernis der Haltung. Ja, das ist ja auch das, was sie dann wieder begrenzt. aber der erstmal ja auch das Ungesehene sichtbar macht, den Schattenbereich sichtbar macht, ja. Und dadurch halt eine große Qualität hat, deswegen aber vielleicht auch stark abgelehnt wird. Weil, nee, Schatten wollen wir nicht sehen und ihr blöden, ideologisch geprägten Leute, das stimmt alles nicht, ne? Und das ist ja vielleicht auch das Dilemma, dass eben die Perspektivenvielfalt manchmal als Schwäche gesehen wird.
Total. Naja, und ich fragte mich gerade noch so, wenn natürlich sozusagen beide Seiten das können, dann sind das wahnsinnig bewegende Gespräche. Aber da auch wieder die Frage, wie schaffe ich das dann vielleicht als Interviewender? Ne? Also, weil da kenne ich es zum Beispiel, also in der Rolle als Reporter, wenn ich dann irgendwo hinfahre und ich schreibe wirklich über Menschen und die haben jetzt nicht irgendeine hochdotierte Rolle, ne? Also es ist jetzt nicht unbedingt ein Politiker, ein Wirtschaftsboss, sondern vielleicht ein Geschwisterpaar in Sri Lanka oder so, dann geht das total gut, ne? Dass du dich halt so einschwingst und dass du halt, ne, einfach so nach und nach die auch spüren lässt, hier ist auch ein Safe Space. Also ich habe zum Beispiel in meinem Modell auch wirklich Techniken drin, wie man diesen Safe Space kreiert, wie man zum Beispiel statt Triggern bewusst Glimmer setzt. Also das Gegenteil zu triggern, das halt eher Dinge, die halt zur psychologischen Sicherheit beitragen, die ganz aktiv halt auch zu machen. Und das nicht aus so einer taktisch-empathischen Abwägung raus, sondern wirklich so von wegen, ich will dich als Mensch erleben und erfahren und ich sitze hier auch erstmal als Mensch und nicht unbedingt als Journalist. Und zu dem sicheren Raum gehört zum Beispiel auch, dass die Leute hinterher noch mehr Hoheit darüber bekommen, was davon jetzt in welcher Form verwendet wird und so, ne? Aber dass du einfach erstmal wie so ein Container schaffst, in dem Leute sich dann halt auch öffnen können und dann halt so sehr stark in das empathische Zuhören kommst, mit teilweise dann auch wirklich Fragetechniken, ne? Von jetzt Carl Rogers, personenzentrierter Gesprächsführung und so weiter, also auch wirklich so therapeutische Ansätze, Coaching-Ansätze. Und dann funktioniert das schon relativ oft, dass du so auf diese, ja, also in diesen Raum reinkommst, in dem Gespräch. In einem Interview wiederum funktioniert das nur, also in einem Interview meine ich, ne, wenn das Interview selber das Format ist, da funktioniert das aus meiner Erfahrung nur, wenn halt beide Leute auch in diesem Raum sind. In so einem Recherchegespräch funktioniert das auch, wenn jetzt nur der Fragende in dem Raum ist und den aber so erzeugen kann. Deshalb die Frage, wie würde ich es schaffen? Ich sitze in einem Podcast mit so einem eigenbestimmt souveränen Menschen, der mir halt wirklich über Jahrzehnte hinweg die aktuelle Energiekrise mit den Ölpreiskrisen aus den 70ern vergleichen kann und irgendwie brillant das alles einordnen kann und so. Wie würde ich es da schaffen, das Gespräch zu weiten? Also da würde ich ja dann nicht anfangen zu fragen, ja, und wie fühlt sich das denn eigentlich an für Sie? Oder vielleicht würde ich das fragen, das weiß ich nicht. Oder braucht es das vielleicht auch nicht? Aber das fände ich noch interessant. Also wie schaffe ich sozusagen auch on the record, da so eine Öffnung, ne?
Naja, du fragst ja jetzt manchmal so ein bisschen wie so nach einer Methode, ne? Und es hat ja damit auch zu tun, in welche Resonanzräume öffnest du, ne? Und welche, kannst du einen Resonanzraum der Vielstimmigkeit eröffnen, wo du sagst, ja, ein Teil von mir ist so. Ich sage oft dieses, ein Teil von mir ist so, ein anderer Teil ist so, manchmal so, manchmal ist so. Das ist ja oft die Selbstoffenbarung, die eigene Perspektivenpluralität zur Verfügung zu stellen, ja. Und ich muss da gerade eben denken, dein Artikel über Sri Lanka, den fand ich zum Beispiel so, wo du ja auch in ganz viele Einzelschicksale bist, die sonst ungesehen sind. Ja, Wirtschaftskrise, was hat das eigentlich für Auswirkungen in Sri Lanka vor 2-3 Jahren oder so, ne, wo es denen so schlecht ging. Was macht das mit denen? Und was heißt das in so einer Realität von diesen Menschen, ne? Und da steigst du da rein und denkst, damn it, ja. Ich nenne das ja immer den Kolumbus-Moment, ne? Früher habe ich immer gedacht, Kolumbus war ein Held. Und dann sagte mir dann irgendwann mal meine gute Freundin Birgit Brenner, hast du dir mal überlegt, wie das für die Indigenen war, ne? Und dann merkst du so, mein Gott, wie konnte mir das entgehen, ja? Und wir reden ja oft über irgendwelche Welt, ja, da muss das so und so sein. Das heißt, ja, weißt du eigentlich, wie das für die Menschen ist auf der anderen Seite deiner tollen Idee, ne? Und das ist ja so diese Vielstimmigkeit der Berührbarkeit. Und ich glaube schon, dass da jeder Mensch potenziell erreichbar ist. Da würde ich gar nicht so kategorisierend denken, wenn ich dann mit einem, der so ist, weil ich auch weniger so mit Stufen denke, sondern in Räumen der Resonanz, die grundsätzlich offen sind. Also auch einer, der jetzt, was weiß ich, in der Testung rationalistisch-funktional ist, durchaus Momente in erweiterten Haltungen jederzeit erfahren kann. Ja, nicht dauerhaft, aber die Berührbarkeit ist in jedem Menschen da und dieses Gefühl, oh, dem geht's vielleicht schlecht, dass man das dann wegrationalisiert, okay. Aber dass grundsätzlich da der Raum da ist, wenn du ihn betrittst mit jemandem, da würde ich sagen, doch. Also insofern geht es gar nicht darum, wie kann ich das schaffen, dass jemand so und so ist, sondern wie kann ich den Möglichkeitsraum zur Verfügung stellen, um zu gucken, was dann erscheint. Ja, und da vielleicht absichtsvoll, absichtslos zu sein, indem du sagst, naja, okay, ich stelle mal meine Anteile zur Verfügung, ich stelle meine Berührbarkeit zur Verfügung und guck dann, ob der andere damit in Resonanz gehen will, ja oder nein.
Ja. Ich fände es spannend, aber genau, wenn dieser Shift dann also passiert, was da vielleicht für eine Qualität dazu käme. Also ich bin jetzt immer noch bei dieser Interviewsituation, ne? Du sitzt da und interviewst irgendwie so einen brillanten Experten und du stellst so deine innere Vielheit zur Verfügung, deine innere Menschlichkeit, die du ja nur zeigen kannst, wenn du halt auch dich in deiner Widersprüchlichkeit zeigst und dass es eben immer Momente gibt, wo was nicht zusammenpasst. Und dieser Mensch fängt plötzlich auch an, so darüber zu reden und was dann vielleicht das wiederum für einen Qualitätsgewinn sein könnte, ne? Wenn gerade so ein Mensch dann irgendwie so über dieses Thema redet. Was ja nochmal was anderes ist als die Sri Lanka-Geschichte, wo du dann diese Rollenaufteilung hattest. Ich hatte halt ProtagonistInnen, ne? Also eigentlich das Geschwisterpaar, wo halt dieser Resonanzraum erzeugt wurde und dann hattest du halt andere Leute, die waren dann aber eher in einer eigenbestimmt souveränen Rolle, der Zentralbankchef oder so, der dann halt erklärt hat, wie halt diese Mechanik des Finanzsystems und der Staatsverschuldung und der Staatsbankrott, wie das so funktioniert hat. Und dann hast du es halt immer so, ne, Schuss gegen Schuss mäßig und das hat schon funktioniert. Aber was passiert, wenn wirklich quasi der Mensch, der so den Adlerblick auf dieses System hat, plötzlich anfängt zu fühlen und nuancierter zu werden. Also das könnte auch spannend sein in so einem Interview.
Genau, und das ist ja oft, wenn du sagst, das eine ist das Recht haben, dann das tolerante Recht haben, dann sage ich oft so beim Relativieren, guckst du dir beim Recht haben zu und merkst so, ah ja, ich erzähle mir immer, dass ich Recht habe, aber so ein bisschen gehe ich mir damit auch auf den Geist, dieser Moment, dich auf Unwissen einzulassen. Ich weiß es auch nicht. So genau weiß ich es auch nicht. Und das sind ganz schön viele Unwägbarkeiten. Und das ist ja so vielleicht auch diese Missachtung, die wir dem entgegenbringen, wenn einer sagt, du, ich weiß es nicht. Das ist, da sind so viele Variablen im Spiel. Aber eine Richtung habe ich. Die Richtung könnte sein, von mir aus Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft, irgendwas, was rational sinnvoll ist. Aber wie wir da hinkommen, bei dem, wie es gerade ist, das weiß ich noch nicht, aber ich weiß, wie man es ausprobieren kann, mehr in eine sinnvolle Richtung zu gehen. Und das ist ja diese Ambivalenzfähigkeit, die dann mehr zum Tragen kommt, weil du dich selber erlöst und das ist ja auch die innere Freiheit, die mit dem Relativieren. Ja. Das ist ja nicht nur so, jetzt ersaube ich in Perspektiven, sondern du befreist dich auch vom Recht haben, auf eine gewisse Weise, dass du sagst, keine Ahnung, aber ich bin ja Zuschauer und guck mir mal die Vielheit an.
Ja, okay. Gut, dann hätten wir jetzt noch das systemisch Autonome. Wo es wahrscheinlich die am wenigsten jetzt schon etablierte journalistische Form gibt, geschweige denn Interviewsituationen. Da könnten wir aber mal versuchen, so einen Möglichkeitsraum aufzumachen.
Du sagst ja schon, oder wir hatten schon gesagt, dieses Relativieren erlaubt dir die Wertfreiheit, ne, die Vielstimmigkeit, der Fächer ist offen. Und dann hast du dieses, was du ja so schön beschreibst, das Ersaufen in Perspektiven. Es gibt so viele Sicherheiten, ich weiß gar nicht, wie man das noch bewerten soll. Und das systemisch Autonome bringt nochmal eine andere Unterschiedsbildung da rein, wo du sagst, nee, ich kann zwar alle sehen, ist es aber nicht alles
gleich wichtig.
Gleich wichtig, ja, da gibt's auch eine Ordnung. Und das ist ja so diese Abneigung gegens Bewährten oder sagen wir diese Kälte, die dann systemisch autonomen vielleicht vorgeworfen wird, dass du sagst, das ist nicht gleich. Ne? Ja, der Trump sieht das halt so, der Merz halt so und der halt so, es sind halt Politiker. Und man sagt, nee. Oder da sind schon auch andere Konsequenzen und Verantwortlichkeiten oder Nichtverantwortlichkeiten mit verbunden. Und da genauer hinzugucken, das finde ich interessant, dass da auch so eine neue Klarheit reinkommt in die Perspektivenvielfalt.
Total. Und wie du sagst, ich finde ja, dass solche Gespräche zumindest, ne, also Interviews weiß ich jetzt gerade noch nicht, aber zumindest Gespräche haben ja oft paradoxerweise durch diese tiefere, noch abstraktere Ordnung noch mehr Respekt vor der Autonomie des anderen. Also ich habe das Gefühl, dass so noch leichter ist, den anderen erstmal in seiner, ja, in seinem, wie er ist, halt zu lassen. Weil ich halt nicht nur da sitze und es nicht mehr bewerte, sondern weil ich da sitze und den Platz sehe, an dem das stattfindet, oder? So, und das ist dann so, also in der und der Nische des Systems, mit dem und dem Background, vielleicht auch biografisch, wenn ich ein bisschen was über den Menschen weiß, macht erstmal diese Weltsicht total Sinn und sie ist auch aus dem und dem Grund sinnvoll. Und dann kann ich es aber abwägen, vielleicht mit einer anderen Weltsicht, die vielleicht auch aus dem persönlichen Hintergrund sinnvoll ist und das beiträgt. Und ich kann dann aber abwägen, was davon trägt denn jetzt zu diesem übergeordneten, sehr globalen gesellschaftlichen Ziel vielleicht gerade mehr bei. Also was ist sozusagen dem großen gesellschaftlichen Vorankommen dienlicher und kann dann da eine Unterscheidung machen nach Gesellschaftsdienlichkeit oder Lebensdienlichkeit, aber gleichzeitig sehen, dass jeder Mensch halt in seinem eigenen Sinnkosmos sich halt wohlfühlt und dass das auch irgendwie gut und richtig ist und dass das halt auch einen wertvollen Beitrag leistet. Und ich finde, solche Gespräche sind irgendwie von der Stimmung her nochmal friedlicher, könnte man es fast nennen. Und lustigerweise gleichzeitig auch herausfordernder, weil ich finde so dieses relativierend individualistische, da lernst du ja auch in gewisser Weise diesen Safe Space zu kreieren und ihn auch zu halten. Also lernst du diesen Raum aufzumachen, so Leute durch das Tor der Verletzlichkeit vielleicht auch aktiv so ein bisschen so durchzuführen oder sie zumindest einzuladen, da durchzugehen. Aber es ist noch so der Selbstzweck, diesen Raum zu öffnen und zu halten und ihn auch erstmal zu genießen, weil das vielleicht erstmal auch so schön ist. Und im systemisch autonomen, finde ich, fängt man an, diesen Raum auch noch aktiv für was anderes zu nutzen, nämlich unter anderem für Transformation und den auch manchmal zu challengen. Sozusagen, ich bringe da jetzt mal was rein, das ist eine Irritation, so. Das ist jetzt nicht mehr so schön harmonisch, wie es vielleicht dann wäre, wenn ich mir das jetzt verkneife, aber es ist aus meiner Sicht vielleicht ein wichtiger Entwicklungsimpuls. Und ich weiß auch, der Raum, der hält es aus oder ich kann den Raum souverän genug halten, um auch wenn der vielleicht durch diese Irritation sich so ein bisschen wieder zusammenzieht, dass er sich danach auch wieder öffnen kann. Also ich nutze quasi den Raum auch noch so für irgendwie transformative Impulse. Und das sind natürlich sehr entspannende Gespräche dann, zumindest mal in einem Coaching-Kontext. Und jetzt wäre die Frage in einem journalistischen Kontext. Ne? Aber ja. Weiß nicht, vielleicht rede ich auch wirres Zeug. Also, macht das Sinn, was ich sage? Oder
bist du in Perspektiven ersoffen?
Oder bin ich in Perspektiven ersoffen?
Nein, ich glaube schon, dass dieses, wenn du die Angst verlierst vor der Vielstimmigkeit der Welt. Ja, und vorher ist ja immer so, nee, die sind so, du bist ja beschäftigt mit dem Rumbewerten und Weghalten und so weiter. Und jetzt sagst du ja, okay, die Welt ist vielstimmig, ich kann relativieren, das ist okay, erschreckt mich nicht. Ja, also die nächste Haltung kommt ja dann, wenn du das Bedürfnis der vorherigen integrieren kannst. Und das, glaube ich, ist ja auch diese große Fähigkeit der systemisch Autonomen, die Fähigkeit zu integrieren der früheren Haltung, dass nicht schlimm ist, dass es Selbstorientierung in Menschen gibt, dass nicht schlimm ist, dass es gemeinschaftliche und konformistische Haltung gibt, weil es gibt die integrierte und die nicht integrierte Form. Es ist super gut, im Trachtenverein zu sein und wir sind alle gleich angezogen, haben Spaß und singen Lieder. Wo ist das Problem? Mhm. Ja, es gibt gar keine Probleme daran, dass irgendwer in irgendeiner Haltung ist. Ja, es gibt vielleicht eher Probleme an den Reizbarkeiten. Und da kommt dann das beginnende Konstruktbewusstsein, dass du halt siehst, ah, so konstruieren sich die Wirklichkeiten. Ja, ob du das nun explizit mit einem Modell wahrnimmst oder über dein Stimmungsradar, weil du so merkst, diese Idee, du bist immer in Stimmung, du bist immer angestimmt und kriegst eben deine eigene Anstimmung mit. So nach dem Motto, wie ist denn der Martin gerade? Welcher Anteil ist hier gerade? Ne? Wer bin ich in so einer Reizbarkeit? Ja, und denke, oh Gott, was ist das für einer? Und da fand ich diesen Spruch von Susan Cook-Reuter schön, it hurts more but bothers you less. Also es tut mehr weh, aber es nervt dich weniger, weil du ja auch deine eigenen Vielheiten sozusagen integriert hast. Und natürlich kann es dir passieren, du bist mit irgendjemand zusammen und du findest den super doof. Ja, aber erkennst vielleicht auch, boah, der geht mir aber ganz schön auf den Senkel. Ne? Es ist aber nicht die einzige Information oder Handlungsoption, die dir zur Verfügung steht. Ne? Und ich weiß auch gar nicht, wo du sagst, oh, dann ist man so friedlich, weiß ich nicht. Ne? Zumindest kannst du die Vielheit im Innen und Außen halten, im wahrsten Sinne. Also dein Spektrum ist größer. Und damit...
Genau, ich meinte eher zwischen Menschen wird es friedlicher, weil du eben noch weniger irgendwie dich dagegen wehren musst, dass jemand was in dir triggert.
Also der Widerstand gegen das Leben, das sagt Jens Korsen ja auch schon, ja, immer, wenn du im Widerstand gegen das Leben bist, die sind doof, die da oben, die Politiker, Deutschland, die Welt, das Wetter, die Bahn, ja. Das ist ja der ganze Widerständigkeit, die vollkommen sinnlos ist. Und da zu merken, was passiert, wenn ich die aufgebe? Und so merke, ich bin angestimmt. Du nimmst sie vielleicht wahr, aber nicht mehr so zum identitätskreierenden Punkt. Ich bin einer, der regt sich über die Bahn auf, ne, wo du denkst, mein Gott, ist das langweilig. Ne? Und da ist dann die Freiheit, die das noch weitermacht. Ne?
Ja, und ich dachte gerade noch, also was könnte so ein Journalismus oder also gerade auch dann das Genre des Interviews dann vielleicht noch zusätzlich beitragen? Da wäre jetzt mein Take, dass du da alleine, was du sozusagen in dem Interview zum Objekt machst, dass das wahrscheinlich sehr gesellschaftsdienlich sein kann, wenn du eben diese feinen Stimmungen oder auch diese subtilen Verschiebungen im Diskursraum einerseits vielleicht mehr benennen kannst, aber halt immer im Kontext zum Inhalt und gleichzeitig eben diese längeren Linien, dass du halt sagst, ne, in welchen größeren Diskurs ist das vielleicht eingebettet, in welches Meta-Rezit, also epochenprägende Narrative und wie sind so diese ganzen Unterströmungen der Gesellschaft, die ja irgendwie, ne, wie so, weiß ich nicht, so Flüsse, unterirdische Flüsse, Wasserfälle in diesem Infosphärenpool sind oder mehr, hatten wir ja letztes Mal auch in einem Podcast. Wenn du das quasi so noch als so einen zusätzlichen metasystemischen Kontext mit da reinholst und dann halt ja auch nochmal tiefere Kontexte anbieten kannst, warum gewisse Dinge so laufen, wie sie laufen. Und ich glaube, dass könnte ein sehr wertvoller Beitrag sein, auch zu so einem größeren Bewusstsein von Gesellschaften, wie man damit umgeht und vielleicht auch so, wie man damit auch hilfreicher umgeht, ne? Und sich weniger davon so wegreißen lässt und mehr das vielleicht auch aktiv gestaltet. Und ich glaube, das wäre ein sehr, sehr wertvoller Beitrag von so einem Journalismus. Und der entsteht ja auch wieder, wie schon auf der vorigen Haltung aus meiner Sicht, nicht nur durch das, was inhaltlich denn zukommt, sondern auch, was stimmungsmäßig dazukommt. Also welche Stimmungen noch so in so einem Raum wahrnehmbar sind. Und das heißt, das ja, ist dann wahrscheinlich auch wirklich wieder so eine Form des Interviews, die immer mehr zu so einem Gespräch sowieso wird, so wo auch die Rollen hin und her switchen, wo aber halt auch einfach immer mehr so noch im Resonanzraum ist, was Leute irgendwie spüren und wahrnehmen und auch andocken können und ja, was wahrscheinlich der Gesellschaft sehr viel gibt. Und eine Freundin von mir hat neulich mal gesagt, wir gucken ja jetzt zum Beispiel, ne, so als moderne Gesellschaft auch so mit Entsetzen darauf zurück, wie barbarisch Menschen vor ein paar Jahrhunderten Menschen physisch malträtiert haben und so, ne? Und wer weiß, ob wir, wenn jetzt unsere, ne, unsere Kultur sich vielleicht weiterentwickelt, wie wir vielleicht in 50, 100, 150 Jahren auf die jetzige Zeit zurückgucken und uns fragen, wie barbarisch wir eigentlich mit so psychologischen oder diskursiven oder relationalen Themen umgegangen sind und wie unreif wir als Gesellschaft waren und wie grob wir irgendwie, ne, auf der psychologischen Ebene zueinander sind und Einsamkeit versuchen irgendwie mit Ministerien zu bekämpfen und also so ganz, ganz viele Quellen des Leids gar nicht anlehnen können, weil wir da viel zu wenig im Fühlen sind und geschweige denn in so einem diskursbewussten Raum.
Ich sehe es auch so. Wir schreiben ja gerade an einem neuen Buch, Zwischen uns entsteht die Welt. Und da springen wir auch in die Zukunft, um von der Zukunft diese Regnose, wie es Matthias Hawkes nennt, mal zu sagen, wie werden wir darauf zurückschauen. Ja, und das ist auch mal geil mit ChatGPT. Wie wird man aus dem Jahre 2050 auf den Iran-Konflikt zurückschauen? Ne? Was da so für Hypothesen kommen, weil du ja hier, wenn du Vielstimmigkeit halten kannst, ja, wenn du nicht mehr so identifiziert bist mit deinem Recht haben, wächst eben die Fähigkeit, mit Ungewissheit umzugehen und damit auch den Zeithorizont zu erweitern auf Generationen denke, ne, Enkeltauglichkeit und so weiter und das eben nicht mehr als eine Zumutung,
ja.
Ihr Blöden, ne, sagt das Wort nicht, weil dann müssten wir ja Konsequenzen und Verantwortung übernehmen, um gleichzeitig zu sehen,
ja,
es gibt totale Paradoxien, Wechselwirkungen und Dilemmata, in denen wir nun mal gerade drinstecken. So eine Geschichte, die jetzt ausgehandelt werden mit den Rechten, dem Populismus und so, die lassen sie nicht einfach wegdiskutieren. Ja, das sind längerfristige Aushandlungsprozesse in Gesellschaften, so unangenehm die sind, sie finden nun mal statt. Auch wenn ich sage, ich verbiete die, ich mache die weg. Und diese Perspektiverweiterung und ich glaube auch, weil wir über Anschlussfähigkeit gesprochen haben, das wird, glaube ich, die große Herausforderung an die Gesellschaft, an den Journalismus auf ganz vielen Ebenen sein, Narrative zu finden, die auch zum einen komplex sind und eben sich längerfristig sinnvoll rational ausrichten. Und das kann ja nur eine ressourcenorientierte, nachhaltige Welt sein. Alles andere ist nun mal endlich in der endlichen Welt, wissen wir seit auch mehr als 50 Jahren. Die aber dann eben auch Sprachen findet oder Symbole oder Zeichen, die eben auch auf anderer Ebene zuträglich sind. Und wir haben ja im Vorfeld mal in deinem Salon gesprochen, wie Nelson Mandela, der eben, egal in ob er nun genau in dieser Haltung war, aber er wusste, ich brauche ja ganz einfache Erzählungen, damit die Leute sich die Köpfe nicht einhauen.
Ja.
Ich muss hier Befriedung machen, damit hier nicht Tabula Rasa ist. Ich muss aber gleichzeitig die Wirtschaft weiterbringen, gleichzeitig auch noch das andere, gleichzeitig auch noch das andere. Und ich glaube, dass die Nachhaltigkeitserzählung, die Welt als Ganzes, die Welt als unsere Heimat, eines dieser Narrative ist, das sich uns aufdrängt immer mehr, auch durch die Krisen und auch durch das Nichtvorhandensein von Ressourcen. Ja, was wir jetzt wieder merken, oh, Preise hoch und so, ne, jetzt lass das nur 3, 4, 5 Mal passieren in irgendwelchen Konstellationen, dann wirst du merken, ey, wir müssen uns wirklich umorientieren. Ja. Was dann ja wieder, und das ist ja das, was uns in den nächsten Haltungen begegnet, das, was auch Thomas Binder das dialektische Denken nennt, also zu merken, alles existiert eben in der Sprache, in diesen Polaritäten und erzeugt auch wieder was anderes. Jede Bewegung erzeugt eine Gegenbewegung und erzeugt dann aber wieder Synthesen. Ja, und das kann auch wieder versöhnlich sein, während man sich oder die Welt oder die Dinge in Spannung erlebt, zu sagen, ja, das sind Prozesse, die nie linear gehen, ja, sondern die auch wieder was Neues bedingen.
Mhm. Ja, genau. Und genau da kommst du, glaube ich, auch auf der narrativen Ebene in der Nachhaltigkeit, weil ich habe zum Beispiel gerade einen Text fertig geschrieben, da geht es auch genau um diese Frage, wie stark die erneuerbaren Energien schon in der jetzigen Krise die negativen Folgen für die Wirtschaft abpuffern, die man tatsächlich auch schon zeigen und messen kann, ne? Im Stromsektor, im Wärmesektor, in manchen Ländern sogar schon im Verkehrssektor ansatzweise, ne? Und dass aber gleichzeitig so dieses Narrativ des Ökolagers auch zu einfache Lösungen verspricht, ne, die zwar an sich richtig sind, aber halt suggerieren, dass der Zeithorizont sehr kurz ist. Also dass du jetzt in dieser Krise das Problem lösen kannst, indem du halt bei den Erneuerbaren den Turbo anschaltest, was ja so nicht stimmt, ne? Und du wirst halt noch, sagen wir mal, 1 bis 2 Jahrzehnte brauchen, selbst wenn du dich total beeilst, bis du halt nochmal signifikant weniger in dieser fossilen Abhängigkeit drin bist. Und für diese Übergangszeit brauchst du halt auch weiterhin einen Backup. Und das werden wahrscheinlich zunächst mal Gaskraftwerke sein müssen, die halt auch erstmal neu gebaut werden müssen. Und auch das gehört halt leider irgendwie zu dieser Wahrheit dazu, aber ohne halt in Frage zu stellen, dass das andere langfristig der Weg ist und dass man sich mit dem auch beeilen sollte. So. Und das ist sozusagen ein vielleicht in sich verschachteltes, wahres Narrativ, aber das ist dann wiederum zu komplex. Da steigen die meisten Leute nach der ersten Relativierung aus. Und das heißt, da dann halt die Kunst zu sagen, wir brechen es runter so, ja, es ist grundsätzlich der richtige Weg, aber es dauert halt seine Zeit und wir brauchen halt einen Übergang und trotzdem sollten wir uns beeilen. Also ja, so.
Ich glaube, es ist ja, ja diese Gleichzeitigkeit der Ungleichzeitigkeit, die das System nicht autonom halten kann, die sich ja dann auch nochmal erweitert, eben was man dann Metastimmigkeit nennt, also Polykontextualität, dass du weißt, es gibt viele Kontexte mit all ihren gleichzeitigen Wahrheiten, die alle berücksichtigt werden, was aber darüber noch hinausgeht. Und du merkst aber jetzt, also wenn du sagst, es geht ja bei dieser Erweiterung von Haltung, von Logiken oder von Ausrichtung, oder warum gibt es Journalismus ja auch um Umerzählungsprozesse?
Ja.
Jetzt nehmen wir mal das mit dem Benzinpreis. Na, jetzt haben die Leute erlebt auf der ersten Ebene, du, das ist teuer, tut mir nicht gut. Ja, anschlussfähig, ja, billiger war besser. Einordnen, könnte das vielleicht zusammenhängen mit, wenn wir kategorisch Elektroautos doof finden oder. Ne? Also findest du da auch was? Ja, nee, früher habe ich auch mal gedacht, alle Elektroautos sind doof, heute merke ich vielleicht, könnte anders sein. Erklären, was ist die Faktenlage? So und so viel Prozent machen wir, so und so groß ist die Abhängigkeit, so und so lang dauert das. Verantwortlichkeit, bist du bei der Eigenbestimmung? Ja, wo wollen wir denn hin? Was können wir denn tun? Wie können wir denn Fortschritt erreichen? Ja, vielleicht dann schon die Abhängigkeit reduzieren. Ja, und so hast du auf jeder Ebene, wenn man sagt, jede gute Geschichte hat 7 Ebenen des Verstehens, könntest du diese Geschichte, so nehmen wir mal mit Benzin und Öl und das, was wir jetzt da lernen, anschlussfähig erzählen. Ich nenne das manchmal so skalierende Narrative, die auf der ganz simplen Ebene das sagen, du, hoher Benzinpreis wird ganz schwierig für den Lebensstandard. Diese Kategorisierung, Benziner forever, maybe not. Fakten, Verantwortung, dann kannst du es relativieren. Für die Leute heißt das dies, für die Leute ist das, für die Leute ist denes. Und dann kannst du die Paradoxien integrieren. Ja, es geht nicht auf einmal. Wir gehen schrittweise und in dem Kontext ist so, in dem Kontext so, in dem Kontext ist so. Und dann hast du etwas, jetzt mal ganz schematisch gesprochen, was auf jeder Ebene was anbietet, was auf jeder Ebene eine Anschlussfähigkeit bietet. Ja, und du kannst dann unterschiedlich tief reingehen.
Klar. Und gleichzeitig, Nelson Mandela hätte es anders erklärt. Der wird ja auch dem Neunerraum zugeordnet, also dem Konstruktbewussten so. Und ich glaube, der hätte es geschafft, aus diesen 7 Ebenen wieder eine zu machen, die halt ganz einfach ist und trotzdem alles hält und dich dabei noch wahnsinnig berührt. Ja.
Ich würde sagen, wahrscheinlich auch mit wem hat er wie gesprochen. Also wenn du sagst, Our nation wants good cars for all, everybody, oder irgendwie, wie er das wohl gesagt hätte, ne? Also er hätte eine einfache Formel, hinter der sich alle versammeln können, die das Bedürfnis, also die einfachen Bedürfnisse berücksichtigt. Aber wenn er in der Expertenkommission gesessen hätte, hätte er nicht einfach nur den Satz gehabt. Also er hätte wahrscheinlich so verschiedene Audiences, verschiedene Erklärangebote gehabt.
Ja, und da kommst du ja dann als Journalist in die Bedrohung, dass du hast halt nur einen Text, ne? Wenn du nicht eine KI baust, die halt stufensensitiv jeweils jedem Menschen einen anderen Text ausspuckt.
Drückst dann einfache Sprache, gibt's doch schon den Knopf. Mein Artikel und jetzt drücke ich mal auf einfache Sprache. Dann hast du einen anders. Gibt's ja schon. Ne?
Und dennoch glaube ich, es gibt halt auch eine Sprache, die das gleichzeitig kann. Also die, ja. die das alles integriert.
Na klar. Ja. Und da würde ich sagen, das ist die Sprache der guten Geschichte.
Ich glaube ja, dass, wenn wir noch ein anderes Narrativ kurz aufmachen wollen, Versöhnung ist so ein Narrativ. Ich glaube, da gibt es eine ganz, ganz tiefe Sehnsucht nach in der Gesellschaft. Und ich glaube, das berührt jeden, weil jeder das kennt und jeder sich danach sehnt und jeder das auch braucht, um danach überhaupt wieder Ressourcen zu haben, um weitere Unterschiedsbildung zu machen. Und weil das aber auch so ein, nicht nur individuelles Tool ist, was, finde ich, oft zu kurz kommt, auch in der eigenen biografischen Bildung und Sozialisierung, aber auch in der Gesellschaft, ne? Also, wo sind denn die Versöhnungsrituale, die journalistischen Versöhnungsinterviewformate? Also, es gibt ja ein paar. Und die sind übrigens auch wahnsinnig erfolgreich. Es gibt zum Beispiel so einen Kanal, der heißt Jubilee, glaube ich, so ein US-Kanal. Da haben wirklich 11 Millionen Follower. Die machen ganz oft so Geschichten, wo dann wirklich Leute aus zwei sehr, sehr unterschiedlichen Welten sitzen, ne? Palästina, Israel oder was auch immer, Abtreibungsgegner, Abtreibungsbefürworter, ne? Und das auch noch in den USA, wo es ja nochmal polarisierter ist als hier. Und das ist nicht immer, dass die auf diese Ebene kommen, dass die Menschen am Ende, ne, zueinander finden, aber es ist zumindest der Versuch, diesen Prozess irgendwie anzuleiten und da ein gesellschaftliches Ritual zur Verfügung zu stellen, in dem das halt gemacht wird. Und ich glaube, dass so ein systemischer autonomer Journalismus, der könnte auch genau solche Formate anbieten.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, man wirft ja manchmal dem Relativierenden vor, immer neue Kategorien aufzumachen, ja, mit Gender-Thematiken und so, Mann und Frau, ne? Und das Systemische kann das ja überwinden, weil wir uns wieder als Menschen treffen, mit der Berührbarkeit als Menschen. Da finde ich dein Wort Versöhnung gut, auch die Wahrheitskommission, die da Nelson Mandela gemacht hat, mit all den Auswirkungen, die es dann hatte, oder auch den Sachen, die nicht perfekt waren. War es doch eine unglaublich krasse Kulturpraxis, sowas mal zu machen. Ne? Und die Frage ist ja, wie können wir uns als Menschen über Gemeinsamkeiten wiederfinden?
Genau.
Also was haben wir gemeinsam? Und da bin ich dann bei meinen Beispielen auch, wenn ich so erzähle, wieder bei der Familie. Auch unser neues Buch, Zwischen uns entsteht die Welt, fangen wir letztendlich mit einer Familie an, weil das kennt jeder.
Ja.
Ja, und da weißt du so, nee, mach ich nicht, mach ich doch. Ne? Und in dem Moment, wo wir uns abstrahieren, technokratischer übereinander denken und uns schablonisieren und damit entfremden, dann kommt halt ganz viel Bissiges und Unintegriertes. Ne?
Ja, genau. Das ist ja auch die integrierende Kraft, dass man einfach dann wieder gemeinsame Nenner findet und halt auch den Dingen ihren Platz gibt, in denen sie auch sinnvoll existieren und auch gewertschätzt werden für ihren Beitrag, aber sie haben halt ihren Platz wieder in irgendwas, ne? Und ja, also da wäre die Frage natürlich dann noch gesprächsführungsmäßig.
Ja, gibt es, ich glaube so, gibt es einen gemeinsamen Sinn, auf den wir uns beziehen können? Dann, glaube ich, kannst du, und auch dieses, würde mich mal interessieren, diese Jubilee oder was du sagst, dieser Kanal, ne, wenn du sagen kannst, in dem Punkt sind wir uns einig, dass das sinnvoll ist, dass es den Enkeln mal besser geht. Oder ich sage mal, dass es den Urenkeln mal besser geht. Ne? Kann man sich darauf einigen? Oder sagen, das ist mir egal, ich habe eh keine Kinder. Naja, schwierig, muss was anderes finden. Aber wenn du irgendwas hast, wo du sagen kannst, okay, da sind wir uns einig. Das ist eine Sinnebene, auf der wir uns treffen können. Ja, und wenn du die stabil halten kannst, dann kannst du mit Unterschiedlichkeit auch ganz anders umgehen und die auch halten. Und das ist vielleicht das Dilemma unserer Zeit, dass wir da wenig von haben. Ja, weil die großen Gemeinschaftserzählungen, Nation, Religion und so sind nicht mehr tragfähig.
Genau.
Und neue Gemeinschaftserzählungen, wir sind eine Menschheit, die sich darum kümmert, dass wir auch in 10.000 Jahren noch als Menschen hier gut leben können, ist noch nicht anschlussfähig.
Ja, ganz genau. Und gerade im Journalismus würde ich sagen, also sagt jetzt auch mein innerer konventioneller Journalist, klingt nach Kirche, ist kein Journalismus, machen wir nicht. Ich glaube, das ist so der Rollenkonflikt oder so. Da muss das Rollenverständnis gedehnt werden, dass man sowas überhaupt zulässt.
Weil wir ja immer denken, oh, was Kollektives ist ideologisch. Das ist ja auch das Ideologie, ne? weil wir natürlich Angst davor haben, ideologisiert zu werden oder kollektiviert zu werden, Konformismus, dann müssen wir alle, dann darf ich nicht mal, dann wird mir die Freiheit genommen. Dabei haben wir uns tausende Freiheiten genommen, an jeder roten Ampel nehmen wir uns die Freiheiten, aber in jedem Verkehrsschild, bei jedem Steuerbescheid sagst du ja, du, wir haben Gemeinwesen, du zahl deinen Beitrag, fertig ist die Laube, da bist du nicht frei, ne? Und dann sagen wir, ja, schon okay, so mit Schulbildung und Autobahnen finde ich alles ganz schön, ja, und beteilige ich mich, ne? Und diese Sinnzusammenhänge, wo wir uns als freie Individuen an einem Wir beteiligen, die hat es ja schon immer gegeben, nur brauchen die vielleicht nochmal andere Erzählebenen, ne? Was ist der Sinnzusammenhang, wo wir uns einigen, ja, da beteiligen wir uns mal kollektiv.
Mhm. So. Ja, genau. Und ich würde ja sagen, im Journalismus als System könnte es halt das Rollenverständnis sein, wir tragen zur Reifung der Gesellschaft bei. Deshalb nenne ich meins ja auch den gesellschaftsdienlichen Journalismus, weil das wäre genau so ein übergeordneter Sinn, in dem alles andere Platz hätte und hinter dem sich, glaube ich, auch alle versammeln könnten. So. Und das ist halt ein sehr anderes Rollenverständnis als jetzt im konventionellen Journalismus, wo es ja vor allem darum geht, die Mächtigen zu kontrollieren, zu überwachen und ihnen auch mal auf die Finger zu kloppen, wenn sie irgendwas, ein krummes Ding drehen, was auch nach wie vor total wichtig ist, aber was halt sich in dieser Begrenztheit, in der komplexen Welt, in der wir leben, halt erschöpft und nicht mehr genug ist, ne? Also wo dann einfach die Welt sich zwei Haltungen darüber hinaus entwickelt hat. Mittlerweile. Und wir versuchen halt immer noch, das metasystemische Komplexitätsniveau mit einem formal-operationalen Lösungswerkzeugkasten zu lösen. Und das funktioniert halt nicht mehr so gut und immer weniger gut. Und es reicht aber auch noch nicht, einfach zu sagen, das wäre dann ja so die Zwischenstufe, also dieses relativierend individualistische. Da kommt ja so aus meiner Sicht so das journalistische Rollenverständnis dazu. Wir schaffen wieder mehr Verbundenheit überhaupt. Also wir schaffen es die Leute, dass sie sich wieder verbundener fühlen mit sich selbst, mit ihrer Mitwelt, also ihrer menschlichen Mitwelt und dann auch ihrer ökologischen Mitwelt. Und wenn wir das wieder mehr spüren, dann übernehmen wir halt auch plötzlich nicht mehr nur Verantwortung für uns selbst und unser Unternehmen, sondern auch für unsere Mitwelt und unsere, ja, und eben die Natur. So, dann können wir das halt weniger gut als Ressource ausbeuten, weil wir halt spüren, wie sehr wir damit verbunden sind. Aber das alleine reicht aus meiner Sicht auch immer noch nicht. Also Verbundenheit als Selbstzweck immer noch nicht zu diesem Purpose führt, ne? Und der wäre dann halt, schaffen wir es, uns kollektiv auf den Weg zu machen, kollektiv wieder eine Aufbruchsstimmung zu erzeugen, die nicht nur auf so dem Prinzip Hoffnung basiert. Das hat ja leider, also so toll man Obama findet, das hat ja 4 bis 8 Jahre lang hat das ja getragen, so eine Gesellschaft vorangetragen, aber irgendwie auch mit so einer Ansage, das musste enttäuscht werden, weil Hoffnung alleine ist es dann halt auch nicht, sondern ist es halt wirklich, es ist Reifung, ne? Und die tut halt weh, man findet sich selber zwischendrin hässlich, man ist verwirrt, man ganz, ganz vieles passt nicht mehr zusammen, fliegt einem um die Ohren. Man muss plötzlich Verantwortung für ganz andere Dinge übernehmen. Und all das tut halt weh. Und bis du dann da bist, hurts you more, but bothers you less, musst du erstmal durch dieses ganze Zeug durch. Und das ist halt als Gesellschaft wahrscheinlich nochmal schwieriger als Individuum. Und das sehen wir ja auch gerade. Ne? Und da so einen Journalismus als Prozessbegleiter zu haben, der das halt mit begleitet und dafür Räume schafft. Das wäre, glaube ich, so ein Rollenverständnis, hinter dem man sich versammeln kann.
Ja, und das ist ja auch so ein bisschen so ein Dilemma, weil je mehr du die Unwissenheit und das Unverfügbare entdeckst, desto weniger merkst du auch, dass du dir den richtigen Plan stricken kannst. Ne? So nach dem Motto, oh, dann haben wir es raus und dann kriegen wir es gefrickelt und dann wird's gut. Ne?
Ja, ja.
Sondern es gibt da ja auch was Überindividuelles, wo ich glaube, ich werde diese Welt nicht als gut und gelöst verlassen.
Ja, genau.
So viele Jahre habe ich nicht, das wird ganz schön ambivalent bleiben, es wird auch leidvoll bleiben, was nicht heißt, dass du nichts tun kannst.
Genau.
Ja, was aber auch einen befreit davon, zu glauben, das müsste getan werden. Ne? Und dann wäre es doch so, ne? Weil dann hängst du ja wieder in deinem eigenen Film drin. Ne?
Ja.
Und dieses sich da so vorzutasten und in Resonanz zu sein mit dem, was ist, ja, und auch zu akzeptieren, dass ich natürlich auf das oder jenes einzahlen kann. Ja, wenn ich ein Scharfmacher bin, okay, ne? Aber wenn ich damit aufhöre und integrierender bin und diese Vielheit mehr reinnehme und das Konstruktbewusstsein mehr entwickle und entwickle Fähigkeiten, anschlussfähige Sprachfähigkeiten, ja, dann ist das ja mal ein Weg, ohne dass ich davon ausgehe, das hat dann die und die Wirkung.
Mhm.
Weil das weißt du nicht.
Mhm.
Dafür ist die Sache halt zu komplex. Das ist ja so, wo beim Obama alle dachten, oh, das Schönste von Amerika kommt noch. Ne?
Ja.
Jetzt kommt die Gegenbewegung.
Genau.
Und es war ja nicht so, dass es die nicht gegeben hätte. Wir wollten sie nie sehen.
Mhm. Genau.
Also diese ganzen Menschen hat es ja auch vorher gegeben. Und jetzt ist halt die Frage, was kann die integrieren?
Ja.
Also was ist das, die neue Synthese, wo man sagt, hört mal auf mit dieser Wahnsinnspolarisierung. Ja, das ist ja nur Vollchaos. Aber aus diesem Chaos entsteht wieder eine Sehnsucht nach was anderem,
ja,
was vielleicht wieder neu verbindet. Und das wird auch nicht eindeutig sein und dann kommt dann einer und eine und, sondern das sind ja auch transgenerationale Bewegungen.
Mhm.
Ja,
genau.
Und gleichzeitig, und deswegen bin ich da eher optimistisch, schaust du dir das über die Jahrhunderte an. Ja, dann hat es genau. Ja Bewegung gegeben. Dann sind wir heute in einem Freiheitsgrad, der enorm ist. Und dann würde ich der Menschheit auch zutrauen, dass sie Wege findet. Vielleicht weniger als Hoffnung, sondern eher so im Sinne von Zuversicht, dass wir zusätzliche Sichten bekommen, auch durchaus durch dieses Erfahren von Spannung. Weil das ist ja so, wo wir auch bei der Energetik sagen, dass die Spannung zu der Entwicklung dazugehören, weil das sind ja da, wo die Aushandlungsprozesse sind, wo das, was du bisher tust, nicht mehr als sinnvoll erfahren wird. Ich brauche eine zusätzliche Sicht, ich brauche Zuversicht, ja, um mehr erkennen zu können, um dann integrierender mit Spannung umgehen zu können. Und das scheint, fand ich jetzt nochmal interessant, bei Habermas ist ja auch davon ausgegangen, ist ja jetzt gestorben, habe ich mir ihn nochmal angehört, der auch davon ausgegangen ist, dass Kommunikation, also dass wir reden können, schon der evolutionäre Mechanismus ist, der zu Verständnis führen wird. Das ist ein bisschen vereinfacht ausgedrückt, ne? Weil Kommunikation darauf aus ist, Verstehen zu erzeugen.
Schön. Das wäre dann so ein schon Ausblick in den konstruktbewussten Journalismus vielleicht.
Müssen wir bei Habermas, ne? Weil der hat ja auch über seinen Sprachansatz vom, ich weiß gar nicht mehr, wie hat er das genannt, gewaltfreier Raum, ne, er hat ein anderes Wort gehabt, ne? Hierarchiefreier Raum, ne? In dem, wenn in einem hierarchiefreien Raum oder gewaltfreien Raum Kommunikation stattfindet, dann ist sie auf Verstehen aus, ne? Und bei ihm ist sicherlich auch noch gute Ansätze zu finden. Ne?
Mm, total. Ja. Wow. Ich würde sagen, das lassen wir mal so stehen, oder?
So. Ja. Du, wenn du als Journalist keine weiteren Fragen hast.
Ich fand, das war ein schönes Schlusswort. Und,
ja. Wir forschen weiter. Du machst ja deinen integralen Salon. Ne? Da kann ja auch jeder mal vorbeischauen. Und wir machen weiter Experimente. Und ich werde mal ein paar Folien, glaube ich, auch zu den Shownotes reinmachen. Ja, dann kann man sich vielleicht auch nochmal angucken. Vieles von dem, was wir jetzt gesagt haben, so mit den Übersichtsgrafiken. Und freue mich darauf, dass wir dann wahrscheinlich dann irgendwann wieder darüber erzählen.
Unbedingt.
Ja. Du machst ja auch Ausbildung, ne?
Ja.
Im integralen Journalismus. Ja,
ganz das genau.
Bin ich auch mal drauf gespannt, wie sich das entwickelt.
Ich auch tatsächlich. Ja, und ich suche tatsächlich für die nächste Masterclass auch noch Leute. Also falls irgendjemand noch Lust hat. Ab August startet die nächste Masterclass. Und der jetzigen geht es gerade auf die Zielgeraden und das ist wahnsinnig toll. Und da ist auch ein sehr emergenter Raum entstanden über inzwischen ein Dreivierteljahr.
Mhm. Ach schön. Ja, ich glaube, das ist wichtig, weil, wie gesagt, der Journalismus bestimmt auch den Stimmungsraum.
Genau, das ja. Das fand ich zum Beispiel eine sehr wichtige Erkenntnis von heute. Also ich danke dir für diesen wundervollen Austausch.
Ja. Ich danke dir, Stefan. Bis bald.
Bis bald.
Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, Wir, Alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft, findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und mach Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.